Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am 3. März. Jungs, es geht.
Es geht.
Endlich Free Agency. Bin schon richtig gespannt. Richtig geile Saison dafür mit so wenig Geld und alles so unvorhersehbar.
Yes. Wir reden heute ein bisschen über Franchise Tags und welche Spieler unserer Meinung nach wahrscheinlich getaggt werden oder wen wir taggen würden. Davor wollen wir erstmal zu den News kommen. Und die Woche die größte News wahrscheinlich war, dass J.J. Watt endlich ein neues Team hat. Nach zig Spekulationen, weil es einfach keine anderen News gab, hat, glaube ich, jeder spekuliert. Egal, was er auf Social Media gepostet hat, wurde alles interpretiert. Was könnte er damit meinen? Letztendlich ist er bei den Cardinals gelandet, ein 2-Jahres-Vertrag, 31 Millionen, 23 Millionen guaranteed, also für meiner Meinung nach schon mal ein ziemlich dicker Contract. Wie seht ihr das Signing?
Ja, also er hat viel mehr Geld bekommen, als ich dachte. Ich dachte auf jeden Fall, dass er billiger ist, aber vielleicht ist er auch deshalb dann bei den Cardinals gelandet, weil er halt trotzdem schon noch ein wenig was verdienen wollte und nicht nur Ring chasen wollte. Aber für die Cardinals auf jeden Fall, ich meine, wenn sie das Geld haben, keine schlechte Verstärkung. Und wenn er so spielt wie letzte Saison, wäre es auf jeden Fall gut.
Auf jeden Fall. Es kam noch ein Report raus, dass angeblich die Colts und Browns sogar noch mehr geboten haben und das Titans-Offer anscheinend ähnlich hoch war. Aber wie du schon gesagt hast, man ist eigentlich davon ausgegangen, dass er eher einen billigeren Deal nimmt, so 10 Millionen vielleicht oder 10 Millionen guaranteed und mit viel Incentives und dafür zu einem Contender geht und halt Ring-Chasing macht. So wie sich J.J. Watt dazu geäußert hat, findet er, dass die Cardinals auf jeden Fall einen großen Shot haben, auch im Super Bowl zu landen. Was sagst du dazu,
Johnny?
Die Niners Welt.
Ja, schauen wir mal, ne? Ich bin gespannt. Der hat ja auch Vance Joseph, der Defense Coordinator von den Cardinals oder Head Coach, Defense Coordinator von den Cardinals, der davor bei den Broncos Head Coach war, sowas.
Ja.
Der war mit ihm gemeinsam bei den Texans in den Jahren, wo er Back-to-Back Defensive Player of the Year war.
Mhm.
Da war er Defense Coordinator. Und den feiert er wohl ziemlich und mag den ziemlich gern. Das war wohl mit ein Grund, dass er dahin ist. Wurde reported.
Und kam auch noch die Nachricht, die er Kyler Murray geschrieben hat. I'm here because of you, hat er ihm, glaube ich, als allererste Nachricht geschrieben. Und mit Hopkins ist er jetzt auch reunited. Und ich glaube, die ticken einfach ziemlich ähnlich. Die sind halt so Typen, die besessen davon sind, ihr Bestmögliches zu geben und einfach jedes Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das hat auch noch einen Teil dazu beigetragen.
Ja, warum ich denke, dass er nicht zu den Colts oder Titans gegangen ist, ist halt, dass er ein Typ von den Houston-Leuten ist. Also der hat schon immer seine Projekte, waren für die Menschen aus Houston, damals beim Hurricane, glaube ich, als da relativ Not war. Und da war er immer für die Leute da. Und er wollte halt nicht in derselben Division bleiben und lieber bei einem anderen Team reingehen. Und vor allem das Witzige ist, die Cardinals werden dieses Jahr auch gegen die Texans spielen, zumindest einmal. Das heißt, ein Matchup werden wir zumindest sehen.
Nice, nice, nice. Ich hätte trotzdem gedacht, er geht woanders hin, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die Cardinals haben überhaupt nicht auf dem Schirm.
Genau, die waren ja auch nirgends irgendwie großartig im Gespräch oder so. War eine ziemliche Überraschung. Ich finde die Kombi mit Chandler Jones ganz geil. Ich war jetzt noch nicht so überzeugt von der Defense letztes Jahr, aber das Team hat trotzdem viele Sachen, die dir zumindest Hoffnung geben, dass die auch weit in den Playoffs kommen könnten, wenn sie halt einige Sachen müssen sie natürlich verbessern, auch Coaching, aber trotzdem haben sie ganz viele Pieces, die ein gutes Team braucht.
Alright. Aber sind halt in einer der toughsten Divisions, ne?
Das halt. Ja, das habe ich mir auch gedacht, warum man in die Division gerne wechseln sollte. Ja. Also brutal.
Vielleicht denkt der Russell ist weg, aber
nur die AFC West ist natürlich noch besser. Klar. Aber ist ja wenigstens nur in der zweitbesten Division. Okay, bevor wir heute auch noch zu unserem Coaches Carousel kommen, wo wir nochmal auf jeden Coach, der neu gesigned wurde, ganz genau eingehen, werden wir uns erstmal die Franchise-Tags anschauen. Und ich wollte nochmal ganz kurz erklären, was das überhaupt genau ist. Also der Franchise-Tag ist einfach nur ein Werkzeug, was Teams haben, um einen Spieler, der eigentlich, dem sein Vertrag ausläuft, doch noch beim Team zu halten, wenn sie es nicht schaffen, einen langen Vertrag mit ihm, einen langfristigen Vertrag mit ihm zu unterzeichnen. Dann kann man einen Spieler im Team Franchise taggen. Das heißt, er kriegt für ein Jahr einen Vertrag, der sich so berechnet, dass es entweder das Durchschnittsgehalt von den 5 bestbezahlten Spielern auf seiner Position ist oder 120% des Vorjahresvertrags. Je nachdem, was größer ist, kriegt er dann. Und so kannst du ihn halt noch ein Jahr halten und versuchen, mit ihm zu verhandeln. Da gibt's dann noch Exclusive und Non-Exclusive. Exclusive heißt einfach nur, dass er mit niemandem verhandeln kann. Und Non-Exclusive heißt, ein Team kann mit ihm verhandeln, ihm ein Angebot machen. Aber du hast dann als Team das Recht, dasselbe Angebot auch ihm zu machen und er bleibt dann bei dir für das Geld. Oder wenn er zu dem Team geht, müssen die dir 2 First-Rounder geben. So viel kurz dazu. Und jetzt würde ich mir einfach mal die Free Agents Position für Position anschauen und starten würden wir mit den Wide Receivern. Da ist der Franchise-Tag dieses Jahr bei 16,4 Millionen und die 4 größten Namen da sind Chris Godwin von den Bucks, Allen Robinson von den Bears, Kenny Golladay von den Lions und Will Fuller von den Texans. Jungs, wer wäre für euch auf jeden Fall ein Spieler, den ihr nicht gehen lassen wollen würdet in Free Agency?
Ich glaube, da bin ich mir mit Gianni ziemlich einig, oder? Dass wir Kenny Golladay nicht gehen lassen würden. Ich hatte ihn in Fantasy, leider war er diese Saison ziemlich verletzt, aber der ist super explosive, guter Route Runner, Mega-Athlet und den würde ich auf jeden Fall nicht gehen lassen. Und ich weiß gar nicht, wieso sie es so drauf ankommen lassen und ihm nicht einfach jetzt schon einen langfristigen Vertrag gegeben haben.
Wer von euch 2 Assis hat mir den nochmal in Woche 1 verkauft in Fantasy? So dass ich ihn dann den Rest der Saison auf der Bank hatte und er hat nie mehr ein Spiel gemacht.
Ich habe ihn, glaube ich, angedraftet.
Ich glaube, du warst es, Johnny, ja. Danke dafür.
Das war ja, der Defense-Sieger, oder?
Ja, ja. wenn ich mir die 4 Namen anschaue, ich fände es sehr wichtig, dass, Chris Godwin, Allen Robinson und Kenny Golladay sind für mich deutlich besser als Will Fuller nochmal. Den würde ich so ein bisschen rausnehmen aus der Diskussion. Ich wollte den Namen trotzdem mal ansprechen. Der war einfach zu viel verletzt und letztes Jahr, wo er viel gespielt hat, hat er halt einfach gedopt. Weiß nicht, ob er deswegen so fit war. Also ich würde ihm einfach nicht vertrauen. Chris Godwin, die Meldungen, die jetzt die Woche kamen, wird wahrscheinlich sogar gefranchise-tagged. Weiß ich nicht, ob das, also ich verstehe, warum sie ihn behalten wollen. Er ist ein super Spieler, aber sie haben halt einfach so viele auf der Position und du musst andere Spieler halten, die im Team sind und ich finde, da gibt's wichtigere. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Franchise-Tag. Ich komme aber am Ende zur selben Meinung wie ihr. Kenny Golladay würde ich halten. Vor allem auch aus dem Grund, dass die Lions ja für Jared Goff getradet haben. Und wenn du Kenny Golladay nicht hast, dann hast du niemanden auf Receiver. Also der Trade kann ja dann nur schlecht aussehen, weil Goff, wenn er niemanden keine hat, Weapons zu dem er werfen hat. Kann. Ja. Wie bitte?
Der hat dann keine Weapons mehr, die er anwerfen kann. Nur genau. Ältere Receiver oder No-Names.
Ja, Marvin Jones ist ihr Nummer 2 Receiver, der ist auch Free Agent. Und allein um den Goff-Trade besser aussehen zu lassen, musst du, finde ich, Golladay halten in Detroit.
Ja, ich finde die Argumentation immer ein bisschen affig, weil, ja, also ich finde vor allem, dass es nicht darum geht, dass Goff gut aussieht, sondern weil es einfach so ein krasses Talent ist und das wäre halt unsinnig, den einfach gehen zu lassen. Wenn, dann würde ich ihn taggen und traden, um einfach noch was für ihn zurückzubekommen, weil ich glaube, es gibt wirklich wahrscheinlich die Hälfte der Teams würde einen First- oder Second-Round-Pick auf jeden Fall für ihn hergeben.
Auch die Texans nur ein Third.
weil du gerade Tag and Trade angesprochen hast, das wäre meine einzige Option für Allen Robinson bei den Bears, weil das klingt eh so, als hätte er keinen Bock mehr da zu spielen. Was man auch versteht, der hat seine ganze Karriere unter Blake Bortles und Mitch Trubisky verbracht. Also einfach ein nicht beneidenswerter Mensch und hat trotzdem unfassbar krasse Saisons gespielt. Also ich hoffe, der kommt einfach jetzt mal zu einem guten Team. Aber da kann es sehr gut sein, dass Chicago den Move macht, dass sie ihn Franchise taggt und dann versucht zu traden, damit sie noch irgendwas für ihn bekommen.
Ja, für mich ist auch Golladay der wichtigste Typ, weil immer, wenn er fit war, hat er Bombenspiele gehabt. Deswegen ist der eigentlich schon ein Must-Tag. Und was ich noch relativ wichtig fände, nicht wirklich, also um ihn nicht sozusagen in Free Agency zu lassen, ist T.Y. Hilton, weil der war Ende des letzten Jahres hat er auch wieder aufgedreht. Und die Colts könnten einen guten, erfahrenen Receiver brauchen für Wentz. Und sonst haben die auch nur junge Receiver, die zwar talentiert sind, aber nicht mit so viel Erfahrung. Deswegen könnte ich auch, also wenn sie keinen, also ich denke mal, dass sie einen Vertrag ihm anbieten werden, den er unterschreiben wird, aber den sollten sie eigentlich auch nicht verlieren sollen.
Also ich verstehe deine Argumentation, dass man den halten will, aber 16,4 Millionen für einen T.Y. Hilton.
Ja, das meinte ich auch.
In dem Alter
ist zu viel für den.
Too much. Ja. Ja. Aber ich verstehe, warum du den Namen noch nennen wolltest. Ich würde weitergehen zu Quarterbacks. Da gibt es eigentlich nur einen Namen, über den man sprechen kann. Und das ist Dak Prescott. Eigentlich wäre der Franchise-Tag für QBs deutlich geringer, aber weil er letztes Jahr schon getaggt wurde, sind es dieses Jahr 37,7 Millionen, wenn sie ihn Franchise taggen würden. An Dallas Stelle würdet ihr ihn taggen?
Ja.
Nee.
Ich würde auf alle Fälle ihn taggen und ihn nicht mit den 37 Millionen spielen lassen, aber du hast einfach gesehen, wie viel besser die Offense von Dallas war, wenn er gespielt hat. Also so ein Difference Maker und du kannst ihn einfach nicht gehen lassen. Und wenn du ihn nicht behältst, dann musst du ihn auf alle Fälle traden. Dann kannst du ihn nicht einfach in Free Agency gehen lassen.
Ja, genau.
Also du kannst eigentlich nichts machen, außer ihn taggen. Entweder du machst einen Long-Term-Deal mit ihm oder du tradest ihn. Aber für die gibt es fast keine Möglichkeit, den... Also ich sehe keine Variante, wo sie ihn einfach gehen lassen, ohne dass sie ihr Leben lang dafür verarscht werden.
Roman, du hast Nein gesagt, oder?
Ja, ich würde ihn nicht taggen, ich würde ihn long-term einfach einen Contract geben. Weil das Team ist ja auch genau so gebaut. Sie haben nur Weapons und nur Offense im Moment. Wenn du dann nicht einen Quarterback hast, der das bedienen kann und du dann nicht mit den Weapons, also mit irgendwelchen Backup-Quarterbacks oder so, dann nicht 40 Punkte pro Spiel machen kannst, dann verlierst du alle Spiele und dann macht's keinen Sinn.
Sehr guter Punkt. Also wenn Amari Cooper nicht Cornerback spielen kann, dann brauchst du auf jeden Fall einen Quarterback, der ihm den Ball geben kann, das stimmt. Ich sehe es eigentlich genauso wie ihr beide. Ich freue mich einfach nur, dass Dallas so dumm war und sich bis in die Situation manövriert hat. Man dachte, die werden ein bisschen gerettet durch die Injury von ihm, aber jetzt hat er eigentlich nur gutes Game-Tape von letzten Jahr, mit dem er argumentieren kann und sie haben nur die Injury, die sie gegen ihn argumentieren können. Aber ich finde es immer, ich freue mich dann für den Spieler, wenn er so viel Druck ausüben kann aufs Team, weil normal sind immer die Spieler, die über den Tisch gezogen werden. Und wenn mal ein Spieler ein bisschen Leverage hat, freue ich mich immer über den, darüber.
Ja, ich habe das ist in,
fangen wir durch an, alle.
Ja, ich habe in einigen Berichten gesehen, dass der Vertrag, den er bekommen würde, noch mal ein bisschen mehr wäre als der Tag. Deswegen würde ich ihn taggen und danach resignen, dass sozusagen die das Guaranteed Salary und der Signing-Bonus nicht in dem Jahr sozusagen fallen, wo man mit wahrscheinlich am wenigsten Salary Cap zu arbeiten hat. Und deswegen würde ich taggen und dann im Laufe des Jahres an der Extension arbeiten und nicht davor extenden.
Hoffentlich müssen sie ihm dann 45 Millionen pro Jahr geben.
Ich denke, also ich fände es für Dallas geil, wenn sie einen Vertrag machen, der halt einfach in 3-4 Jahren viel Geld zahlt, weil die haben ja ab nächster Saison oder übernächster Saison echt wieder viel Capspace, weil deren alten Verträge auslaufen.
Und die O-Liner, die ganzen teuren wahrscheinlich wechseln.
Ja. Genau, als Tyron Smith. Ich weiß nicht, ob Frederick vielleicht sogar noch irgendwie Geld hat diese Saison, der retired ist.
Ja, kann sein. Aber Zach Martin ist auch schon alt, ja. Oder wird
genau.
alt.
Genau. Aber auf alle Fälle. Und das Einzige, was ich nur sagen wollte, ist, dass, wenn sie ihn taggen, sie den Vorteil haben, dass sie bis Mitte Juni oder so Zeit haben, einen Vertrag zu machen. Mhm. Und man in der Zeit dann nur sehr gut nur mal drauf schauen kann, wie seine Injury heilt.
Ja, das
und
stimmt.
Und man dann vielleicht entweder haben sie Pech und sie heilt, oder der lässt sich dann Pech, die Injury heilt gut und er ist einfach topfit im Juni. Oder sie pokern vielleicht wegen drauf, dass er einfach nur nicht topfit ist und sie hört so, bis sie mehr Leverage haben, irgendwie backloaded Deals zu machen, bis sie weniger guaranteed, keine Ahnung.
Muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen, man kann auch, wenn man einen Spieler gefranchise-tagged hat, dann immer noch einen Long-Term-Deal mit ihm ausmachen und dann zählt nicht der Franchise-Tag, sondern der Long-Term-Deal. Deswegen benutzen das viele Teams, auch wenn sie noch nicht so weit sind in der Verhandlung mit dem Spieler. Okay, dann würde ich zur O-Line kommen. Die bekommen 14,5 Millionen für einen Franchise-Tag. Da habe ich mir 7 Kandidaten rausgeschrieben, die den verdienen könnten. Ich würde mal anfangen. Taylor Moten, Right Tackle von den Panthers. Joe Thuney, Left Guard von den Patriots. David Andrews, Center von den Patriots. Brandon Scherf, rechter Guard von Washington. Cam Robinson, Left Tackle von Jacksonville. Daryl Williams, rechter Tackle von Buffalo. Und Corey Linsley, der Center von Green Bay. Damit es gleich aus dem Weg ist, Roman, kannst du was zu Corey Linsley sagen?
Ja.
Der wird wahrscheinlich deine Nummer 1 sein, ne?
Haben richtige Cap-Probleme auch. Und ich, auch wenn es der beste Center in der Liga ist, würde ich, glaube ich, keinem Center 14 Millionen pro Jahr bezahlen. Das heißt, entweder müssen sie einen Deal machen mit ihm oder er muss gehen. Also, weil es macht, also kein Team wird einem Center 14 Millionen pro Jahr zahlen, glaube ich. Also, glaube ich nicht. Das ist Quatsch. Das weiß er auch selber. und das gilt wahrscheinlich auch für den Center von den Patriots. Der wird auf jeden Fall auch nicht getaggt, nehme ich an, sondern wenn, dann wird, bekommt er einen Vertrag oder darf sich dann sein Team später selber aussuchen als Free Agent.
Ja. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, Joe Thuney, der Left Guard von den Patriots, und Brandon Scherf von Washington, die wurden letztes Jahr beide schon getaggt. Das heißt, die würden 17,7 und 18 Millionen kosten jeweils. Also nochmal deutlich mehr. Für Guards ganz schön viel Geld. Aber man muss sagen, die beiden Jungs sind auch einfach zwei der besten Guards der Liga. Auf jeden Fall Top 5 Run-Blocking Guards, beide. Washington hat auch viel Geld und könnte sich auf jeden Fall einen Long-Term-Deal mit Brandon Scherf leisten, wovon ich auch ausgehe eigentlich. Gianni, wen von den 7 Kandidaten würdest du am ehesten taggen?
Ich würde Brandon Scherf nehmen. Also ich finde das einfach eben meiner Meinung nach der Beste von denen auf seiner Position. Und wie du schon gesagt hast, das Washington-Football-Team hat viel Geld, kann sich es auf alle Fälle leisten. Und die brauchen auf alle Fälle Protection an der Line, die sind da jetzt nicht besonders gut und haben jetzt auch nicht so Alternativen. Und ich denke zum Beispiel bei Corey Linsley, die hatten ja davor auch einen Center, wo Adler die Überlegung war, bevor sie Linsley geholt haben. Und der nächste, also der davor, war genauso gut. Da hatten sie die gleiche Überlegung. Und ich denke, dass die da einfach einen guten Coach haben, viel aus den Leuten rausholen. Die haben ja immer eine gute Line. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das die Packers auch ohnehin hinbekommen.
Ja, die draften auch einfach relativ gut O-Line im Vergleich zu Receiver oder
Defense.
Keine Ahnung.
Defense. Einfach Defense.
Aber der Corner kann doch voll gut tacklen.
Ich würde gern noch Taylor Moten, dem rechten Tackle von den Panthers, und Daryl Williams, auch rechter Tackle, aber von den Bills, würde ich auf jeden Fall gerne noch ein Kompliment machen. Die haben eine super Saison gespielt. Daryl Williams ist, finde ich, aber kein Franchise-Tag-Kandidat, weil das halt sein erstes wirklich krasses Jahr war oder wirklich sehr gutes Jahr. Das würde mir nicht reichen, um ihm so viel Geld zu zahlen. Und der war auch, der war jetzt halt, der war halt available für die Bills einfach zu haben, weil er jetzt kein großer Name war und auch noch nie krass gespielt hat, weil sonst kommst du ja nicht an gute Tackles einfach in der NFL. Taylor Moten ist was anderes, da würde ich sogar verstehen, wenn sie ihn taggen. Einfach, weil Tackles sau wichtig sind und du dann dir nochmal diese Zeit gibst, um den Long-Term-Vertrag mit ihm zu machen. Aber ich gebe euch recht, die beiden Center sind, es ist mir zu teuer, vor allem, wenn du Cap-Probleme hast. Und wäre aber witzig zu sehen, wenn sie Corey Linsley nicht halten können, wie Aaron Rodgers drauf reagiert, dass sie schon wieder einen Typen, den er wahrscheinlich liebt, einfach gehen lassen.
Ja, ich denke, als Profisportler muss man ein bisschen Rotation leben können. Ja.
Vor allem als Packers Quarterback.
Alright. Dann gehen wir weiter von den Big Uglies zu den Tight Ends. Dort ist der Franchise-Tag dieses Jahr 10,1 Millionen. Und es gibt eigentlich nur zwei Kandidaten, die ich gesehen habe, die es verdient hätten. Das wäre einmal Hunter Henry von den LA Chargers und Jonnu Smith von den Titans. Wer wäre da euer Favorite?
Ich glaube, Jonnu, der ist schon ein richtig geiler Spieler, hat schon einigermaßen Speed, ist ein passabler Blocker, würde ich sagen, oder? Und ja. Hat auf jeden Fall auch Downfield Threat in ihm und auch Yak in ihm. Also ich finde ihn schon relativ versatile und hätte fast in der Dynasty für ihn getradet. Aber da hat Gianni machen können, was er wollte, den habe ich mir nicht.
Den hat er mir auch andrehen lassen wollen.
Ja. Verdammt.
Also watch out. Ja.
Damit gleich zu meinem Pick, in einem Hunter Henry. Ja. Schließlich wollte ich Jonnu loswerden. Ich finde einfach bei den Titans, die hatten einfach 4, 5 gute Titans, die echt gut gespielt haben, die immer irgendwie contributed haben. Ja, die hatten echt unterschiedlichste, die irgendwie Plays gemacht haben. Und Jonnu war auch lang verletzt und sie haben trotzdem gut Offense gespielt. Und ich finde, bei Hunter Henry finde ich einfach geil, wenn die einfach den Franchise-Tag machen und den er damit spielen würden, einfach weil er halt sehr viel verletzt war die ersten 2 Seasons und er erst eine wirkliche Saison hatte. Und die war echt gut mit Herbert zusammen. Und ich glaube, dass für die so ein Jahr Puffer zum einfach mal genauer anschauen, den vielleicht gut tun würde. Vielleicht auch gut für Henry, dass er seinen Contract dann outplayen kann, würde ihm gönnen. Ja. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben die Chargers auch einen Offense-Coordinator, der gute Titans liebt. Mhm. Und deswegen, da würde der auch gut dazu passen.
Ich finde auch, Henry ist eigentlich so mit einer der perfekten Franchise-Tag-Kandidaten. Der ist saugut, leider viel verletzt, hat letztes Jahr mal gezeigt, dass er auch ein paar Spiele machen kann. Also geht auf jeden Fall bergauf und er war auch sau wichtig für die Offense von einem jungen Quarterback. Den würde ich ihm nicht wegnehmen wollen und 10,1 Millionen ist jetzt auch echt nicht viel Geld, muss man dazu sagen, für einen Top-Tight-End. Und das kann er definitiv sein oder das ist er, wenn er nur fit ist. Aber du willst ihm noch keinen langen Vertrag geben, weil du ihm halt noch nicht ganz so recht traust, dass er wirklich fit bleibt. Deswegen ist da der Franchise-Tag für mich eigentlich perfekt.
Ja. Also ich sehe das auch so von den Philosophien der Teams her, weil die Titans sind halt auf Derrick Henry ein bisschen zugeschnitten und gute Blocking Tight Ends findet man leichter als Receiving Tight Ends und deswegen und für den Herbert braucht man halt einen guten Receiving Tight End, deswegen sehe ich auch Hunter Henry über Jonnu Smith. Weil Hunter Henry hat, also wenn er fit ist, ist er auch ein richtig guter Mismatch für die Offense. Und dann hat Herbert einen einfachen Read, und den er immer anwerfen könnte.
Yes, sehr schön. Damit würde ich weitergehen zu den Running Backs. Und da gibt es auch nur einen großen Namen. Und das wäre Aaron Jones, mal wieder Packers. Der Franchise-Tag dieses Jahr würde 11 Millionen kosten. Und da würde ich Roman gleich mal das Wort geben.
Ich dachte, der würde 8 kosten.
Ja, das habe ich auch nachgeschaut. Leider standen überall verschiedene Zahlen. Ich habe mich jetzt an die von Over the Cap gehalten und der Transition Tag wäre 8,9 Millionen.
Ah, okay.
Vielleicht diskutieren die deswegen immer über 8 Millionen.
Ja, ich denke, dass dadurch, dass die Packers eh Probleme im Cap haben und Jones halt schon ganz schön eigentlich was zeigen konnte in seiner Karriere, im Vergleich zu Jamal Williams wird man ihn nicht so billig re-signen können, auch long-term nicht. Und sie haben ja eh einen neuen Bell-Cow Running Back in der zweiten Runde letztes Jahr gedraftet. Und deshalb hoffe ich, dass sie Jamal Williams einigermaßen billig resignen können und dann er die Nummer 2 ist und AJ Dillon die Nummer 1 ist, die neue. Und dann muss Aaron Jones leider gehen, weil ja, die Packers haben einfach keine Kohle und die diese haben, sollten sie lieber in die Defense stecken und nicht in die Offense.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich würde auch nicht Aaron Jones zahlen, weil Running Back sollte man nie zahlen in der NFL. Und die 8 Millionen, also man hat ja gesehen am Ende, vor allem in den Playoffs, dass AJ Dillon vor allem ein RB1 sein kann. Und wenn er jetzt in seinen Second Year reingeht, könnte er wahrscheinlich sogar noch besser werden. Und so sehe ich nicht die Notwendigkeit, Aaron Jones zu taggen.
Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, die Packers Offense hat einfach ein krasses Need für Playmaker. Also jemanden, der nicht nur einen 20-Yard-Run macht wie Dillon, sondern jemand, der halt mal einen 60-Yard-Touchdown-Run macht. Und das hast du auf der Receiver-Position nicht, außer vielleicht MVS, aber der lässt halt die Hälfte der Bälle fallen. Und du hast zwar einen Top-Receiver, aber das ist kein Big-Play-Guy. Also du wirfst keine 60-Yard-Touchdowns zu deinem Receiver, deinem Nummer-1-Receiver. Und du hast auch die letzten Jahre gesehen, dass sie immer, wenn sie einen Big-Play gebraucht haben, eigentlich, wenn dann Aaron Jones dafür gesorgt hat, oder halt der MVS-Ball, den er mal alle zwei Male gefangen hat. Und ich finde, deswegen ist er extrem wichtig für die Offense, weil ich nicht glaube, dass die beiden anderen Running Backs, die sie haben, Dillon und Williams, dazu in der Lage sind. Und deswegen würde ich mir schon stark überlegen, ob ich den nicht noch für ein Jahr behalten will. Also ich würde ihm wahrscheinlich keinen Long-Term-Deal geben, aber du willst ihn auf keinen Fall bei einem guten Team sehen für einen Team-friendly Deal in Free Agency. Da gibt es zu viele Teams, die einen Running Back brauchen, die eigentlich schon saugut sind und bei denen der, glaube ich, einfach sau abgehen würde.
Ja, wenn er einen Team-friendly Deal machen wollen würde, dann könnte er ja auch gern bei den Packers bleiben. Aber ich nehme an, dass er Big Money bekommt von den, keine Ahnung, Jets oder von den Dolphins und deshalb, wird wahrscheinlich ziehen.
Ja. Ja. Aber ich finde, bei so einem Team wie den Dolphins oder sowas, wirst du dir das ganze Jahr denken, fuck, warum haben wir den nicht behalten? Also ich glaube einfach, dass der saugut sein wird, egal. Also wenn er zu einem Team geht, wo er nicht so viel Competition hat.
Ja, ich würde lieber einen Speedy Playmaker draften, der kostet nicht viel und kann vielleicht, also so wie Antonio Gibson oder so, das ist natürlich jetzt das perfekte Beispiel, aber der würde halt nicht viel kosten und dann hat man genau dieses Element, was die Packers eben sonst nur schwer haben, hat man dann.
Also das Problem ist halt auch das Cap Space, wenn sie ihre Rookies signen, sind sie ungefähr 20 Millionen im Minus. Dann noch 8 Millionen für einen Running Back, den du halt nicht zu 100% brauchst. Und den erstmal wieder frei zu machen, wird halt auch super schwer dann.
Also ich würde ihn maximal Transition taggen. Also halt, wenn ihn jemand will, dann bekomme ich zumindest nur Picks dafür. Und die 8 Millionen irgendwie Capspace ist nur Schall und Rauch, sagt man doch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und für 8 Millionen würde ich ihn auch nur halten. Ich würde auch keinen Long-Term-Deal mit ihm machen, wie ich schon gesagt habe, Running Backs, außer sie sind wirklich, wirklich special. Wie Derrick Henry oder so, der hat vielleicht den Vertrag verdient, aber sonst finde ich, gibt es keinen Running Back, der das Geld verdient hat auf die da. Oder was er es doch natürlich verdient, aber es ist halt einfach nicht fürs Teambuilding das Richtige. Immer gemein zu sagen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde halt, Aaron Jones ist wirklich knapp dran an dem Special-Sein. Oder er ist es sogar. Wenn du die Saison, die er letztes, also die vor dieser Saison hatte, da haben sie in der, da hat er, glaube ich, was hatte der, 17 Touchdowns oder so, da sind sie in der Red Zone nur zu ihm gegangen und die sind sau viel gelaufen. Da hast du einfach gesehen, wie brutal gut er sein kann.
Aber er war halt auch im LeFleur-Scheme, der davor von Derrick Henry kam, der den einfach gefeedet hat.
Ja.
Wenn Rodgers mal die Entscheidung hatte und ich glaube nicht, dass er die Entscheidung von Rodgers wieder wegnimmt und deswegen glaube ich nicht, dass sie an der Goal-Line wieder das Laufen anfangen, sondern dass sie einfach dabei bleiben und RPOs halt werfen. Deswegen glaube ich nicht, dass so wie sie diese Saison gespielt haben, denke ich nicht, dass sie zurückgehen und glaube nicht, dass denen das so wichtig ist, dass sie einen Aaron Jones haben, was Dylan nicht hinbekommt. Außer vielleicht
und einen Dylan Typen ist mit auch schnell.
Big Play Ability. Ja, das ist der schöne Roman.
Ja. Okay, damit würde ich zur Defensive Side kommen und als erstes zur Edge. Also da gibt's einmal die Edge Linebacker, also eigentlich Linebacker, die Pass Rush hauptsächlich sind. Und die würden 15,6 Millionen bekommen und Defensive Ends würden 17,7 Millionen bekommen. Da regt mich auch das bisschen auf im Franchise Tag, dass das da nicht unterschieden wird. Weil wenn du ein Outside-Linebacker bist, der immer Pass-Rush, bist du eigentlich genauso viel wert wie ein Defensive End oder spielst eigentlich fast dasselbe. Aber du kriegst halt einfach 2 Millionen weniger, weil du anhand aller Linebacker berechnet wirst. Da habe ich mir 7 Namen aufgeschrieben. Das wäre einmal Shaq Barrett von den Bucks, Matthew Judon von den Ravens, Yannick Ngakoue von den Ravens, Leonard Williams von den Giants, Carl Lawson von den Bengals, Bud Dupree von den Steelers und Hassan Reddick von den Cardinals. Noch ganz kurz, Leonard Williams, Matthew Judon und Shaq Barrett wurden alle 3 letztes Jahr getaggt und deswegen würden die 19 Millionen ungefähr kosten dieses Jahr.
Ja,
wen würdet ihr am liebsten behalten?
Also behalten sollten die Giants auf jeden Fall Leonard Williams, aber ich glaube nicht, dass sie ihn nochmal taggen, weil da ist wahrscheinlich, wenn sie ihm einen Vertrag geben, billiger. Und er ist noch saujung und hat halt viel Upside. Das heißt, den werden sie wahrscheinlich einfach signen. Shaq Barrett finde ich richtig wichtig für die Bucks Defense, weil sie einfach durch ihren Pass Rush auch den Super Bowl gewonnen haben. Und deshalb würde ich den auf jeden Fall nicht gehen lassen. Und da ist halt dann auch die Frage, sie haben letzte Saison schon nicht hinbekommen, einen guten Vertrag team-friendly Vertrag wollten sie halt wahrscheinlich machen. Ist halt die Frage, ob sie jetzt diese Saison, wo er ja schon auch wieder gut gespielt hat, aber halt nicht so eine astronomisch hohe Sackzahl hatte, ob er da ein bisschen weniger Geld nimmt, auch um also einfach weiter mit Brady zu spielen und so.
Also ich finde genauso, er ist sau wichtig fürs Team. Er ist saugut gegen Run. Der ist ein Typ, der One-on-Ones gewinnt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie letztes Jahr keinen Long-Term-Deal hinbekommen haben, weil er halt einfach nur ein Jahr Film hatte, wo er wirklich gut war. Davor war er bei den Broncos und immer nur eigentlich immer nur der Nummer 3 Pass-Rusher. Letztes Jahr war er dann Sack-Leader und dann gibst du ihm vielleicht ungern direkt einen Long-Term-Deal. Aber nachdem sie dieses Jahr gesehen haben, dass er auf jeden Fall legit ist und es nochmal so gespielt hat, die Saison, glaube ich schon auch, dass sie da auf einen Long-Term-Deal gehen und wie schon berichtet wurde, eher Chris Godwin taggen und mit Barrett halt versuchen, einen Long-Term-Deal auszuhandeln. Meine Nummer 1 sind eigentlich 2, es wäre einmal Yannick Ngakoue, weil die Ravens einfach Speed brauchen, finde ich, in der Defense, weil sie das, die haben halt viele. Die Ravens sind so ein Power-Team, die haben on Offense und on Defense einfach riesige Typen, die dich overpowern, aber du hast wenig Speed, um gegen mobile Quarterbacks oder sowas mitzuspielen. Da finde ich Yannick Ngakoue sau wichtig und der hat auch echt gut gespielt. Und auf der anderen Seite Bud Dupree von den Steelers, der sau gut gespielt hat, bevor er sich das Kreuzband gerissen hat. Und weil du TJ Watt irgendwann in den nächsten Jahren bezahlen musst, und zwar extrem viel bezahlen musst, glaube ich, dass Bud Dupree echt gut ist als Franchise-Tag-Player, weil er es von der Leistung her verdient und weil du ihn noch ein Jahr behalten kannst, bevor du TJ Watt so viel Geld geben musst. Da würde ich Bud Dupree jetzt nicht unbedingt einen Long-Term-Deal geben, wenn ich TJ Watt auch noch in der Zukunft bezahlen müsste.
Ja, also Bud Dupree stimme ich auf jeden Fall mit dir überein. Ich finde ihn schon seit ein paar Jahren richtig, richtig gut und ich denke, dass eine ganz gute Lösung für die Steelers wäre, falls sie nochmal einen Run machen wollen für einen Super Bowl, vielleicht mit Big Ben sogar. Ist die Frage.
Also keinen Run.
Also einen Short Throw. Ja.
Cool, cool, cool. Ich glaube, schwierig mit Bud Dupree, dem tatsächlich, also das war wirklich kacke für den, dass er sich das Kreuzband gerissen hat in der Situation, weil das kostet dem, glaube ich, einfach unendlich viel Geld.
Ja.
Weil wenn er jetzt in die Free Agency geht, wird er nicht die Angebote bekommen. Vor allem in der Season, wo der Cap einfach viel niedriger ist, niemand will mit Geld um sich werfen. Vor allem nicht für Spieler, die eine Injury haben. Und der hat sie ja relativ spät gehabt, also man weiß ja gar nicht, ob er ready ist für den Saisonstart. Ja, wird schwierig. Weiß nicht, ob es für die Steelers vielleicht sogar schlauer wäre, ihn einfach Free Agency testen zu lassen und ihn dann für wenig Geld einfach 2-3 Jahre zu halten. In so vielleicht sogar ein Frontloaded Deal, viel guaranteed upfront, vielleicht das gleiche Geld, das ein Franchise Tag hätte. Und dann lieber 2-3 Jahre mehr von ihm haben für wenig Geld und dann TJ Watt signen können.
Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion. Ein bisschen mehr Gamble,
aber.
Ja, aber es ist sau interessant dieses Jahr, dadurch, dass der Cap Space so weit runtergegangen ist oder nicht hochgegangen ist, kann es gut sein, dass Spieler einfach nicht so hoch geboten werden wie sonst, wenn sie in die Free Agency kommen und du sogar als Team, wie du gerade gesagt hast, einen guten, so einen Schnapper machen kannst, theoretisch gesagt. Ja, interessant. Ale, wen würdest du von den Pass-Rushern am liebsten halten wollen?
Also nicht unbedingt von der Leistung her, sondern von GM-Seite her auf jeden Fall Ngakoue, weil der wurde für 6 Spiele geholt oder 8 oder irgendwas um den Dreh und man hat 2 Mid-Round-Picks für den aufgegeben. Wenn du den dann ziehen lässt, dann könnte es schon relativ schlecht dann aussehen für den GM, also so als Eindruck nach außen, dass der halt sowas aufgibt für einen Pass-Rusher und den dann nicht hält. Also.
Aber es ist, ja, aber die Ravens sind, glaube ich, zu schlau, als dass sie nicht einberechnet haben, dass sie dann dafür noch einen Compensatory-Pick bekommen würden und dann kriegst du wenigstens einen von den Mid-Round-Picks zurück, wenn du ihn verliest in Free Agency.
Ja. Ja, aber das ist schon im Trade mit drinnen. Und zwar, wenn sie einen Compensatory Pick bekommen, kriegen die Vikings einen Fourth Rounder.
Ah, okay, okay. Ja, gut. Deswegen. Aber dann haben sie ja wirklich nur den einen gezahlt und wenn sie noch einen kriegen, müssen sie halt da. Ja, okay.
Genau. Also sie haben auf jeden Fall einen Third Round Pick weg. Und alles, was dazu kommt, geht sowieso weg, auch wenn sie es in der Theorie bekommen würden.
Ja.
Genau.
Ja, interessanter Vertrag. Dann würde ich zu den Safeties kommen. 11,1 Millionen ist da der Franchise-Tag. Da wäre einmal Justin Simmons von den Broncos, der hat ihn letztes Jahr schon bekommen, wäre also bei 13,7 Millionen. Marcus Williams von den Saints, Keanu Neal von den Falcons, Marcus May von den Jets, John Johnson von den Rams und Anthony Harris von den Vikings. Der wurde auch letztes Jahr schon getaggt, wäre also auch 13,7 Millionen. Alle, willst du gleich anfangen? Wer wäre da dein Favorite?
Mein Safety steht nicht auf der Liste. Und zwar ist es Xavier Woods von den Cowboys. Weil das war so der einzige DB, der ein bisschen Leistung gezeigt hat und den auch noch zu verlieren. Da hast du ja praktisch dann gar keine Defense mehr. Deswegen ist so mein Must-Retain auf jeden Fall Xavier Woods.
Ich möchte noch kurz anmerken, dass ich glaube, Trevon Diggs, oder wie heißt der Third-Round-Pick von den Cowboys, ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Die Saison, der hat sich halt ein paar Mal burnen lassen, aber
Corner, ja.
Ja. Aber war ansonsten
besser aus wie manche First-Round-Cornerbacks.
Ja. Ich würde auf jeden Fall Justin Simmons behalten wollen, weil das einfach einer der besten Free-Safeties in der Liga ist, vielleicht der beste. Ich mag den übelst gern. Wahrscheinlich mein Zweitlieblings-Safety nach Eddie Jackson. Und ja, den sollten sie nicht verlieren. Vor allem, weil das Team ja auch einen defensive-minded Headcoach hat und dann willst du natürlich, dass die Defense geil ist. Und ja, deshalb sollten sie ihn auf jeden Fall versuchen, irgendwie zu halten.
Für mich wäre es auch auf jeden Fall Justin Simmons oder John Johnson von den Rams. Sind für mich mit
Johnson,
Abstand
Johnson
die beiden.
Johnson und Johnson.
Ja, genau. der hat auch ein Corona-Vaccin erfunden. Wissen wenige. auf jeden Fall John Johnson und Justin Simmons sind, finde ich, deutlich besser als der Rest. Und ich glaube, John Johnson können sich die Rams nicht leisten, weil sie einfach kein Geld haben. Wenn sie sich irgendwie leisten können, würde ich dann sogar eher sagen, nimm das Geld und behalt Leonard Floyd an der D-Line, weil ich den wichtiger finde. Und damit bleibt halt Justin Simmons, weil der einfach auch vor allem für das Scheme von Vic Fangio bei den Broncos sau wichtig ist. Und der ist auch einfach ein Top-3-Safety in der Liga. Und noch ganz kurz zu dem, was Ale gesagt hat. Ich finde halt, Franchise-Tag muss auch wirklich ein Special-Spieler sein. Nicht, nur weil du auf der Position nicht gut bist, heißt es nicht, dass du einem okayen Spieler oder Above-Average-Spieler dann so viel Geld wie für einen Special-Spieler geben musst. Vor allem auf einer Position wie Safety, wo ganz viele wahrscheinlich ihren Safety eh nicht halten können und dann Free Agency voll mit guten Optionen wäre. Fände es witzig, wenn es die Cowboys machen, aber schlau wäre es, glaube ich, nicht.
Außerdem ist ja Safety,
sag ruhig.
Außerdem ist ja Safety angeblich auch eine Position, wo man jeden hinstellen kann, laut Max zumindest.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es dann, wenn es kein wirklicher Difference Maker ist, ob man dann da so rein investieren sollte.
Ja. Also vielleicht hofft Ale auch einfach, dass Jerry Jones unseren Podcast hört und dann sich denkt, ja, auf jeden Fall mache ich das. Und dann sind die Eagles schön raus. Gianni, dein Pick fehlt noch.
Ja, ich bin auch für Justin Simmons. Aber wenn er das letztes Jahr schon bekommen hat, ich glaube, selbst dieses Geld ist er easy nur wert. Und wie du schon gesagt hast, die Broncos brauchen einfach einen. Vielleicht eine witzige Anekdote zu Marcus Williams. Das war der Safety, der beim Minnesota Miracle an Stephon Diggs vorbeigesprungen ist und in den Boden gedived ist bei dem Touchdown von gegen die Saints damals. Ja. Finde ich witzig, dass er jetzt so gut ist, dass er Franchise-Tag-Candidate ist. Mhm. Man dachte, eben seine Karriere ist jetzt erstmal vorbei.
Ja.
Und ich denke, von den anderen, also klar, John Johnson, die Rams haben halt einfach kein Geld. Und Anthony Harris ist halt einfach teuer mit dem zweiten Mal. Und ich fand die Saison nicht so gut wie letzte Saison.
Ja.
Der hat ein bisschen Schritt zurück gemacht. Und alle anderen sind entweder ständig injured oder hatten erst eine gute Saison. Also für mich keine Leute, die wirklich einen Franchise-Tag verdient haben.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Damit würde ich zu Linebackern kommen. Die bekommen 15,6 Millionen. Und da gibt's auch nur einen, für mich einen worthy Candidate, und das wäre Matt Milano von den Bills. Roman, du schaust entsetzt. Sag mal, wer auf der Liste fehlt.
Lavonte David finde ich schon sehr, sehr gut.
Definitiv gut, aber ist er für dich Franchise-Tag-worthy?
Wenn sie es hinbekommen, dass sie Shaq Barrett signen und dann könnten sie wegen mir sogar Godwin gehen lassen und Lavonte David behalten. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar smarter wäre, weil sie in der Offense genug Weapons haben, weil Lavonte David wirklich ein richtig guter Linebacker ist.
Ja, definitiv.
Ja. Ich habe auch eine kleine Hoffnung, dass er zu den Packers kommt. Macht zwar keinen Sinn, aber Hoffnung ist ja nicht verkehrt.
Ja, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Finde auch, dass er den vom, wie er gespielt hat, letztes Jahr noch verdient hat. Ich finde es, glaube ich, einfach unrealistisch, weil sie Shaq Barrett und Godwin auf jeden Fall höher an höherer Stelle haben oder an höhere Priorität setzen als ihn. Ich hoffe, er bleibt bei den Bucks und gibt ihnen so ein bisschen Hometown-Discount, weil er einfach schon seine ganze Karriere da ist und nochmal mit Brady nochmal ein Jahr spielen will.
Für mich ist David auch kein Franchise-Tag-Kandidat. Vor allem, der ist auch in Florida geboren und da aufgewachsen, hat nur bei den Bucks gespielt. Also ich denke mal, der wird einen Team-Friendly-Deal nehmen, um halt Danke zu sagen für den Super Bowl und damit er halt noch ein Jahr mit Brady zocken kann. Also ich denke mal, dass Godwin wird am Ende der Franchise-Tag bei den Bucks.
Würdet ihr Matt Milano den Franchise-Tag geben? Ist der gut genug für euch?
Ich fange einfach mal an. Ich habe mir vor allem für die Playoffs ganz oft mit den Bills beschäftigt, weil ich das Team einfach geil finde irgendwie, vor allem mit Josh Allen Spaß macht. Und ich glaube, Matt Milano ist der größte Difference Maker in der Bills Defense. Ich glaube, mit ihm, wenn er gespielt hat, waren sie eine Top 5 Defense fast in allen Kategorien und ohne ihn eine Bottom 10 Defense. Und das finde ich, das Einzige, was ihm halt widerspricht, ist, dass er oft injured ist. Das ist für mich vielleicht der Grund, ihn nicht zu sein, ihn zwar zu taggen, aber versuchen halt einen billigen Vertrag irgendwie auszuhandeln. Einfach, um da ein bisschen zu pokern, dass er vielleicht selber weiß, dass er viel injured ist. Vielleicht irgendwie Injury Guarantee machen, upfront loaded, jetzt wo sie Geld haben, bevor sie Allen zahlen. Ja. Aber der ist für mich auf alle Fälle super wichtig für die Bills Defense, die ja auch ihre Lücken hat.
Also dazu vielleicht ganz kurz, letztes Jahr hat Milano nur 5 Spiele starten können, 10 Spiele insgesamt gemacht. Im Jahr davor 15 Spiele und im Jahr davor 13. Also der hatte wirklich schon viele Injury-Probleme, vor allem letztes Jahr. Ich finde, er ist super, super gut, wenn er spielt und auch wichtig für die Defense. Aber ich glaube, dass denen in anderen Positionen in der Front 7 mehr fehlt. Und du hast nächstes Jahr, glaube ich, ihren anderen Linebacker, Edmonds, der auch einen Vertrag braucht und der wahrscheinlich auch einen guten Vertrag bekommt. Oder er kann nächstes Jahr argumentieren, dass er einen verdient hätte. Und deswegen würde ich ihn nicht franchise taggen, sondern versuchen, vielleicht ein bisschen zu argumentieren mit den Injuries und einem Long-Term-Deal. Also nicht Long-Term, damit meine ich so 2-3 Jahre vielleicht, wenn es geht, wenig Guarantees, damit er sich das auch erarbeiten muss, was er verdient. Aber Franchise-Tag-worthy ist er für mich nicht bei dem Geld.
Hm. Yes. Ist Terrell Edmonds echt jetzt schon 4 Jahre in der Liga?
Naja, als wir zusammen den Draft geschaut haben und die Raiders ihn nicht genommen haben, sondern den Left Tackle, das ist jetzt schon 3 Drafts her.
Krass.
Und da kannst du dann argumentieren, dass du auf jeden Fall den Contract outplayed hast und einen neuen willst.
Und ja. Wie alt ist er nochmal jetzt eigentlich, Leon?
Bitte?
Wie alt ist er jetzt eigentlich erst?
Ich glaube 24. Was? Nee.
Ich verarsche dich nur, weil du beim Draft so ausgerastet bist, weil der irgendwie 21 oder so war und schon ein Riesentyp und du wolltest ihn, weil er, keine Ahnung, die nächsten 20 Jahre bei den Raiders den Mittellinebacker macht.
Ich glaube, der war sogar nur 19 beim Draft.
Ja, oder? Der wird dieses Jahr 23.
Jung. Ja, genau. Aber da bin ich gar nicht mehr so salty drüber, weil der Left Tackle, den sie genommen haben, halt jedes Jahr besser geworden ist und jetzt auch echt nicht schlecht spielt. Und Edmonds ist nicht so krass geworden, wie ich erwartet habe eigentlich, um ehrlich zu sein. Also der ist gut, aber jetzt nicht so der krasse Difference-Maker. Naja, gut. Würde ich mal zu den Cornern weitergehen. Da habe ich mir Shaquille Griffin von den Seahawks aufgeschrieben. Der Franchise-Tag wäre 15,2. Und um gleich mal meine Meinung zu spoilern, ich würde ihn ihm nicht geben. Da ist vielleicht wieder Ales Taktik wäre dann vielleicht ihn zu signen, weil sie auf der Position so scheiße sind, dass sie ihn halten müssen. Aber ich finde, er hat es vom Spielen her, was er gezeigt hat, nicht verdient, das Geld. Also Franchise-Tag bedeutet ja auch einfach, er ist einer der Franchise-Spieler für dich. Also der ist Aushängeschild deiner Organisation. Das bedeutet Franchise-Tag oft. Und das ist er auf keinen Fall, finde ich.
Ja, ich hätte noch einen anderen Corner von den Bengals. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon so ein bisschen im Kopf habt. William Jackson.
Ja.
Der war nämlich auch echt gut die Saison.
Und auch das Jahr davor schon, ja.
Und ein Team wie die Bengals sollte vielleicht schon versuchen, alle Spieler, die gut sind, zu halten. Und auch Burrow zu helfen, mit ein bisschen Defense. Ja.
Ja, guter also Name. Das wäre auch mein Pick gewesen, der Jackson. Vor allem, um halt eine gute Defense zu haben, damit damit man weiter der Offense mit dem jungen Quarterback helfen kann.
Also ich finde, der hat es auch 1000-mal mehr verdient als Shaquille Griffin. Von dem, was er bisher gezeigt hat, ist einfach ein echt guter Corner. Fände es auch geil, wenn der in Free Agency kommt. Da wird ein Team auf jeden Fall irgendeinen ganz schönen Difference Maker bekommen. Also der noch ziemlich under the radar ist, glaube ich, weil er einfach bei den Bengals gespielt hat, aber ein Top-Spieler ist.
Ja, also ich würde dem halt einfach einen Long-Term-Deal geben. Also die Bengals haben ja genug Geld, dass sie ihm da wirklich einfach zahlen können und brauchen die nächsten 4-5 Jahre keinen Quarterback-Deal, solange Burrow noch im Rookie-Deal ist. Ja. Also haben jetzt alles Geld dafür. Ja. Und zu Griffin, ich fasse mich kurz, nein.
gut. Alright, damit haben wir die Franchise-Text abgearbeitet und ich würde sagen, wir fangen mal an, das Coaches-Karussell zu drehen. Wir haben uns alle neuen Head-Coaches angeschaut, die diese Offseason gesigned wurden und anfangen würde ich gerne mit den Jaguars und die haben Urban Meyer gesigned, 56 Jahre. Der Gianni hat sich den mal genauer angeschaut und wie dem seine Karriere bisher so verlaufen ist.
Sein Coaching-Staff, das sortiert hat. Vielleicht noch kurz, bevor wir dazu kommen, bei den Franchise-Tags war Trent Williams jetzt nicht dabei. Der hat im Vertrag stehen, dass sie ihn nicht taggen dürfen.
Falls Left Tackle von den 49ers.
Genau, der wäre auf alle Fälle jemand, wenn er da wäre, der es verdient hätte. Einer der besten längsten Tackle der Liga. Genau, nur dass man das nur erwähnt hat. Ja, die Jaguars haben eben, wie du schon gesagt hast, Urban Meyer als Head Coach, der war davor im College-Football eigentlich nur. Da einer der erfolgreichsten College-Football-Coaches überhaupt, war bei den Florida Gators, bei Utah, als sie Alex Smith hatten, der dann in dem Jahr First Overall Pick war, und bei Ohio, hat dreimal National Championship gewonnen und hat insgesamt einen Rekord von 187-32, also 85% seiner Spiele gewonnen im College. War jetzt 2 Jahre, glaube ich, raus. Also bis sie als Analyst gearbeitet, war trotzdem nur bei Ohio dabei und hat beim Recruiting und so geholfen. Aber genau. Und hat einfach gefühlt auf die Opportunity gewartet, bei einem Team anzufangen, das ihm wirklich taugt. War, glaube ich, jede Offseason irgendwie so ein bisschen im Gespräch, aber hat gewartet, bis er das richtige Team hat. Und das sind jetzt wohl eindeutig die Jaguars mit dem Number One Overall Pick in einem der besten Quarterback-Classes seit langem. Meint man zumindest davor immer. Und unendlich viel Cap-Space. Genau. Das ist wohl alles, was er wollte.
Red ruhig weiter. Ich wollte bloß fragen, wieso ist er nochmal bei Ohio State rausgeflogen oder wieso ist es da auseinandergegangen?
Also stimmt, das haben wir noch aufgeschrieben. Da hat er immer ein bisschen Off-Field-Stress. Da war in Florida, hat er schon ein bisschen zank, und bei Utah auch irgendwie immer Stress, weil er Coaches viel erlaubt oder immer halt Player-Coach ist und denen halt irgendwie alles durchgehen lässt. Und bei Ohio hatte einer von seinen Assistant-Coaches irgendwie eine Anzeige wegen Sexual Assault, also sexuellen Übergriff. Und er wurde wohl beschuldigt, dass er nichts dagegen gemacht hat, obwohl er es wusste. Man konnte ihm nicht so wirklich was vorwerfen, deswegen hat er zwar noch weiter gecoacht. Im Endeffekt ist er dann gegangen wegen gesundheitlichen Einschränkungen, aber
ja, genau.
Cool. Ja, genau. Komme ich danach an nur dazu, dass er da jetzt in der NFL schon seinen ersten Denkzettel bekommen hat, dass er da jetzt nicht einfach machen kann, was er will. Geil. Bevor ich aber zu dem komme, hatte er einen Assistant Head Coach, Charlie Strong, war auch davor immer College Football Coach, war jetzt letztes Jahr Assistant Scouting Assistant bei Alabama, war davor mit ihm gemeinsam in Florida und hat danach Louisville gecoacht. Die war dann da College Football Coach des Jahres. 38 Jahre schon im Coaching.
Und der ist mit ihm zu den Jaguars gekommen?
Der ist jetzt sein Assistant Head Coach dieses Jahr.
Macht er noch was anderes im Staff?
Linebacker Coach, glaube ich, macht er noch.
Okay. Linebacker. Okay. Ja.
Ja. Und als Offense-Coordinator haben sie Darrell Bevell, der war aber davor bei den Lions, und Brian Schottenheimer als Passing-Game-Coordinator. Die waren davor beide bei den Seahawks. Weiß nicht, was er sich da erhofft. Das war jetzt nicht das kreativste und beste Scheme in der NFL. Ja, muss man mal gucken. Und in der Defense haben sie Joe Cullen gesigned. Der war bei den Ravens davor D-Line-Coach. Meiner Meinung nach eines der besten Organizations, um sie da an Coaches zu bereichern. immer gutes, gute Culture, immer geile Typen, die immer Bock auf Football haben. Und hat da auch echt immer gute D-Lines produziert. War davor bei Tampa, als sie in Daniel Kinsu und so weiter hatten. Also auch eine Top-D-Line. Hat schon 32 Jahre Coach, 14 davon in der NFL. Also sehr buntes Scheme mit gemischt aus College-Football und NFL und alles irgendwie dabei. Bin gespannt, wie lange die brauchen, um sie zusammenzufinden. Aber bin gespannt. Viele interessante Typen. Und zu seinem... Ja, mach
ich. Ich finde es bei dem Defense-Coordinator interessant, weil ich es immer ein bisschen... also es passiert auch nicht so oft, dass ein D-Line-Coach dann Defense-Coordinator wird, oder? Weil der die D-Line oft so eine Specialty ist, wo du oft einfach nur schaust, was die D-Line macht und nicht wirklich, was die Defense außenrum macht. Und als Defense-Coordinator musst du natürlich auch viel mehr schauen als nur auf die D-Line, sondern alles miteinander verbinden und abstimmen aufeinander. Aber ich glaube, wenn du dir jemand von den Ravens holst, ist es somit die beste Organisation, wenn du den Schritt machst, da dir einen herzuholen.
Indy denkt, dass eben Charlie Strong da nur gut mitreden wird. Der Assistant Head Coach, der auch und der war sein Defense Coordinator, als er in Florida war, als er Back-to-Back Championships geholt oder zwei Championships innerhalb von ein paar Jahren geholt hat.
Okay, ja.
Bei den Gators. Genau, und zu seiner witzigen Story hat Chris Doyle als Strength Coach gesigned. Der war davor bei Iowa.
Der klingt auch einfach wie der größte Strength Coach, Chris Doyle. Ja.
Ich habe mir nur Freaking Racist draufgeschrieben. Da haben ganz viele NFL-Spieler einfach, als er gesigned, oder bevor er gesigned wurde, hat einfach gemeint, dass er einfach ein Spast war und gemeint hat, naja, du bist wartend aus der Gosse, sei froh, dass du hier sein darfst und lauter solche Kommentare im Strength Room und zum Aufwärmen, wenn sie Leute gestretcht haben, sind auf die Hände gestiegen und so. Also ganz viele NFL-Spieler, die danach quasi, also davor in Iowa waren und dann in der NFL, sind so richtig ausgerastet. Und da hat er ganz schön Backslash bekommen, dass er den signen wollte. Hat es dann nicht gemacht. Wie schon gesagt, das war, also er hat ihn quasi wieder rausgeschmissen.
Aber ist doch ein guter Motivator.
Ja. Cool, cool, cool. Ja, wäre sicher witzig gewesen, den mit Grown Men zu sehen. Das kannst du halt im College machen, wenn die Leute auf einem Stipendium sind und keine Wahl haben, außer
ja, stimmt. Zu hören. Aber mit NFL auch witzig, die wenn alle, ja, wenn er dann alle drei Spiele mit einem blauen Auge an der Sideline stehen würde und jeder weiß, warum.
Ja, steig mal so einen fetten D-Liner auf die Hände.
Ja.
Au.
Mach's nicht lang. Ja, ich finde, zusammengefasst ist das Coaching-Staff echt bunt durchgemischt, aus allen Levels zusammen sortiert und nicht viele, die schon zusammengearbeitet haben, also vielleicht auch bis die Findungsphase, bis die alle zusammen funktionieren. Aber auf alle Fälle spannend, einfach Urban Meyer mal in der NFL zu sehen. Einen der besten College-Football-Coaches. Genau. So wie mein Fazit zum Jaguars im Staff.
Aber schön. Ist es nicht wirklich bunt durchgemischt? Ich glaube, die sind alle weiß, oder?
Oh Gott. Bin mir ziemlich sicher. Nee, Charlie, Joe Cullen ist, glaube ich, und Joe Strong sei Charlie Strong auf alle Fälle.
Okay.
Gut, okay. Hätte irgendwie, ja, nee. Lassen wir das. Ich würde damit weitergehen zu Brandon Staley, dem neuen Head Coach der nicht mehr San Diego, LA Chargers. Der war das Jahr davor Rams DC. Aber ich werde mal ein bisschen weiter zurückgehen. Der ist nämlich Sohn von einem Football Coach und wollte schon in seiner Kindheit immer sein wie sein Vater. Seine Mutter ist Lehrerin. Er selber hat Quarterback am College gespielt. Was nicht so oft passiert, dass du einen Typen hast, der selber gespielt hat on Offense, aber dann in die andere Seite zum Coachen geht. Der hat dann 2006 mit dem Coaching angefangen, erstmal bei einigen Stationen im College und ist dann 2013 zur John Carroll University gekommen. Das ist ein Division III College, aber ein sau interessantes. Division III ist ja eigentlich Lower Level, aber John Carroll hat einfach so viele nicht Spieler für die NFL produziert, sondern Executives, also Coaches und GMs, also unter anderem der jetzige Texans GM, der Chargers GM, Patriots Offense Coordinator Josh McDaniels, der Ravens Offense Coordinator, die waren alle bei John Carroll, obwohl das einfach ein Division III College ist. Da war er dann mit einer einjährigen Unterbrechung bis 2016. Und während er bei John Carroll war, war er der Defense Coordinator und hat sich in der Zeit schon Vic Fangio, also dem jetzigen Head Coach von den Broncos, hat sich schon die Film von ihm angeschaut, als Vic Fangio bei Stanford war und dann bei den 49ers und hat sich von seinem Scheme ganz viel abgeschaut. Und dann im Jahr 2016 hat Vic Fangio einen neuen Outside-Linebacker-Coach gesucht und sich da vor allem einen jungen Typen gewünscht, den er so ein bisschen groomen kann und zu seinem Schützling machen kann. Outside-Linebacker ist so im Vic Fangio-Scheme mit die wichtigste Position. Vic Fangio allein hat so 5-6 Hall of Fame-Caliber Outside-Linebacker schon gecoacht. Und da hat er dann Brandon Staley gefunden. Und dadurch, dass der schon ganz viel von seinem Scheme kannte, war der total beeindruckt von dem und hat ihn dann auch sofort als Outside-Linebacker-Coach geholt. Da war er dran 3 Jahre, unter anderem bei Bears und den Broncos. Das Wichtigste vielleicht zu Vic Fangio und auch der Defense, die Brandon Staley jetzt spielt oder gespielt hat, das ist eine Defense, das machen nicht so viele Teams in der NFL, so Bill Belichick und die Patriots machen das zum Beispiel noch, die haben sehr wenig Tendencies. Also sie schauen sich immer an, wie ist der Gegner, wie spielt der, den wir diese Woche haben, und stellen sich dann komplett darauf ein. Das ist extrem schwer, sich als Offense darauf vorzubereiten, weil du halt wirklich nicht weißt, was kommt. Und es kann sehr gut passieren, dass du ein paar Drives spielst und dann siehst, okay, alles, was wir uns in der Woche, worauf wir uns vorbereitet haben, das passiert jetzt nicht. Wir müssen komplett anders spielen, weil eben die Defense sich einfach nur auf dich einstellt. Ein kleines Beispiel dafür ist, also es gibt Schemes wie die Seahawks zum Beispiel, die spielen immer ihr Scheme, stellen sich natürlich auch auf den Gegner ein und schauen den Film, aber sie spielen halt immer ihr Ding runter. Und das Gegenteil dazu wäre zum Beispiel Terrell Revis. Als der bei den Jets war, hat er eigentlich immer Man-to-Man den Nummer 1 Receiver gecovert und das war sein einziger Job. Aber dann, als er bei den Patriots war, die halt so eine ähnliche Defense spielen, haben sie alles mit ihm gemacht. Der hat Zone gespielt, der hat Man gespielt. Manchmal haben sie ihn einfach auf den Nummer 2 Receiver und haben den Nummer 1 Receiver mit 2 anderen Typen gedoppelt. Also du nimmst einfach deine Spieler und gibst ihm 1000-mal mehr Aufgaben. Und genau das ist das, was Brandon Staley da gelernt hat unter Vic Fangio. Dann ist er nach 3 Jahren unter ihm zum Rams DC geworden und hat letztes Jahr dann in seinem allerersten Jahr als DC gleich eigentlich die beste Defense der Liga gestellt und daraufhin dann auch direkt den Chargers Head Coach Job bekommen. Er hat in einem Interview gesagt, dass ihm vor allem die Beziehung zu seinen Spielern am wichtigsten ist. Und das Erste, was er gemacht hat, war eigentlich erstmal mit Jalen Ramsey und Aaron Donald und anderen Spielern sich hinzusetzen und die zu fragen, was die denn gerne machen würden. Das hat auch dazu geführt, dass Jalen Ramsey zum Beispiel dieses Jahr überall auf dem Feld gespielt hat. Er hat davor gespielt, wie ich schon bei Darrell Revis gesagt habe, immer auf den Nummer 1. Dieses Jahr haben sie ihn auch mal in Slot gestellt, auf die andere Seite gestellt. Oder er hat so eine gute Beziehung zu seinen Spielern, dass die ihm auch mitten im Spiel sagen können, okay, das funktioniert nicht, wir müssen das anders machen, und dann stellen die das während dem Spiel um. Ich denke, der wird ein extrem guter Head Coach. Der hat die komplette Offensive Staff vom Vorgang halten, weil Herbert eben da so gut drin gespielt hat und auch Herbert drum gebeten hat, dass das so bleibt. Und ich glaube, das, was den Chargers gefehlt hat in den letzten Jahren, war einfach Special Teams und vor allem Defense. Und ich glaube, Brandon Staley ist der perfekte Kandidat dafür. Ich bin sogar so überzeugt von ihm, dass wenn ich mir einen Defense-Coordinator aussuchen dürfte, in der NFL wäre es, glaube ich, Bill Belichick 1, Vic Fangio 2 und dann auch schon Brandon Staley, weil er einfach das closest thing zu den beiden ist. Und die Raiders haben sich dazu entschieden, seinen Vorgänger, den DC von den Chargers, zu signen, der das Seahawks-Scheme spielt, also genau das Gegenteil macht wie er. Aber ja gut, das passt auch.
denkst du, er ist zu früh, zu jung Headcoach geworden? Glaubst du, vielleicht 1-2 Jahre noch bei den Rams hätten ihm richtig gut getan, dass er einfach ein bisschen mehr auch vielleicht als Assistant-Headcoach über die Headcoach-Studies lernt und ein bisschen einfach da mehr reinkommt in dieses ganze Organisatorische und so?
Das ist eine gute Frage, weil er auch echt jung ist, 38, und eben erst ein Jahr Defense Coordinator war. Aber ich glaube, alles, was ich von ihm gehört habe, der sagt halt wirklich genau die richtigen Sachen, die du auch sagen musst, als wenn du den richtigen Mindset als Head Coach hast, dass ihm die Spieler so wichtig sind und die Beziehung zu denen. Und er war ja Quarterback und ich liebe das, wenn jemand beide Seiten vom Sport versteht, also nicht nur Defensive Side versteht oder nur die Offensive Side. Ich glaube, er versteht beides echt gut und ich glaube, die werden richtig dangerous, weil ich davon überzeugt bin, dass er die Defense zu einer Top 5, Top 3 Defense machen wird. Die haben einfach sau viel Talent und er ist der perfekte Coach dafür, das meiste aus dem Talent rauszuholen. Und auf der anderen Seite hast du Herbert, der mit der beste junge QB ist und hast dem die komplette Offensive Coaching Staff gehalten. Ich sag's nicht gern als Raiders-Fan, aber ich glaube, der wird die nächsten Jahre einer der besten Head Coaches in der Liga sein sogar. Also so überzeugt bin ich von dem und habe mich wirklich sehr intensiv mit ihm beschäftigt und bin echt sehr überzeugt von ihm.
Okay.
Alright, dann würde ich weitergehen zu den Eagles und da hat sich Ale mal ein bisschen beschäftigt.
Let's
natürlich.
Go!
Ja, also vornherein kann man sagen, dass das ganze Coaching-Staff ultra jung ist. Also die haben ein Durchschnittsalter von 39 Jahren, haben nur zwei Coaches über 50. Zu Nick Sirianni selber, dem Head Coach, kann man sagen, dass man noch nicht so viel von ihm auf dem Spielfeld gesehen hat, weil er war OC bei den Colts unter Frank Reich. Aber das Problem war, dass er keine Plays gecallt hat. Also man hat sozusagen von ihm wahrscheinlich nur den Aufbau der Offense gesehen und weniger, wie er selber callen würde. Vor den Colts war er bei den Chargers relativ lange. Von da hat er auch seinen Offensive Coordinator geholt. Das ist Shane Steichen. Die waren zusammen 4 Jahre bei den Chargers eben. Und der ist auch sehr jung, hatte bisher keine so langen Erfahrungen. Der war nur ein Jahr OC. Und davor war er Quarterback Coach oder Quality Offensive Coach. Also Quality Control Coach. Und da bin ich echt gespannt, wie sie die Offense umsetzen. Das Gute, was ich jetzt sehe, ist halt, dass die Offense der Colts ähnlich ist wie die Offense der Eagles. Das heißt, beide Teams basieren sehr stark auf zwei Tight-End-Sets. Und da hat man eben bei den Eagles sehr starke Tight-Ends. Und ich bin ein bisschen in Hoffnung, dass er vielleicht auch das Run-Game ein bisschen mehr etabliert als der Peterson. Der hat das nämlich eigentlich komplett ignoriert. Und ich hoffe, dass er ein bisschen mit der guten O-Line, wo er auch Jeff Stoutland behalten hat, der Offensive-Line-Coach, der hatte nämlich trotz etlicher Verletzungen letztes Jahr die zweitbeste Run-Block-O-Line und die 10th Pass-Block-O-Line. Also obwohl nur Third- und Fourth-Stringer auf dem Feld standen für die Eagles, waren die schon sehr gut. Und es war auch sehr wichtig, dass das Stoutland bei den Eagles geblieben ist. Und ich denke mal, dass der auch eine große Hilfe sein wird für so einen jungen Head-Coach wie Sirianni. Und dass der sozusagen sich dann ein bisschen Hilfe von ihm bekommt und so besser einfinden kann, vor allem auch in die wahrscheinlich ein bisschen toxischen Executive-Ordnung bei den Eagles mit Howie Roseman. Und ja, also was ich einen sehr guten Sign finde, ist der Quarterback-Coach Brian Johnson von den Florida Gators. Der hat nämlich aus Trask, dem Quarterback, einen extrem guten Quarterback in seinem Senior Year gemacht. Der war dann Heisman Finalist und der hat den Touchdown Record gebrochen von der University of Florida. Also da bin ich ziemlich zuversichtlich und er war davor an der Mississippi University Und da gibt's einen relativ bekannten Dual-Threat-Quarterback, und zwar Dak Prescott. Der ist auch unter ihm gereift. Und wenn man sich an die Rookie-Season von Dak Prescott erinnert, der war damals schon richtig stark in der Rookie-Season. Also da dachte man eher, dass Dak Prescott der First-Runder war und Carson Wentz der dritte Runde. Und da bin ich eben sehr darauf gespannt, wie der Jalen Hurts weiterbringen kann. Und ich würde mir hoffen, dass die Eagles in den späteren Runden auch den Trask draften würden, weil der hätte dann einen QB-Coach, mit dem er sich schon auskennt. Und sollte Hurts nicht den nächsten Step machen in dieser Saison, dass man da eventuell auf Trask aufbauen könnte. Also der ist jetzt projected für die fünfte Runde, und den da zu picken, fände ich schon ziemlich gut.
Kurze Frage, wen meintest du mit den zwei guten Tight Ends? Meinst du, wenn ihr Kyle Pitts in der ersten Runde gedraftet habt, dass ihr da zwei gute Tight Ends habt?
Also, jetzt ist es ja noch Ertz, aber auch der Rodgers, der dritte Tight End zurzeit, ist ein sehr guter Blocking Tight End. Und dass man den dann zum Blocken hat und dass dann der Dallas Goedert der Receiving Tight End ist. Also auch ohne Ertz denke ich, dass die Position Group von den Tight Ends bei den von den Eagles ziemlich gut ist. Genau. Okay. Und was noch ein kleiner Überraschungssein war, war der Special Team Coordinator. Der ist gerade mal 29 Jahre alt. Und der gilt aber als ein kleiner Wundercoach. Der hatte schon sehr gute Mentoren davor, wo er gelernt hat. Und da kann man auch ein bisschen was erwarten, eventuell.
Sehr schön. Alright, dann hoffen wir mal, dass der Power Struggle in Philadelphia an Howie Roseman geht und er nicht wieder alles zerstört. Ja. und damit würde ich dem Roman das Wort überlassen. Der hat sich mal den neuen Lions Head Coach Motor City Dan Campbell angeschaut. der ist ja 44 Jahre alt. Roman.
Genau. Passt auf eure Kniescheiben auf. Die werden nämlich sonst abgebissen. Der hatte eine, ja, ich sag mal, mittelgute erste Pressekonferenz, wo er ein bisschen Wirr geredet hat. Geil. Schaut euch gerne mal an, irgendwie auf YouTube oder so. Also es ist wirklich Must-Watch-TV. Ist ein bisschen Fremdschämen, aber gut. Es gibt viele Coaches, die eine schlechte erste Pressekonferenz hatten. Er soll ja Football coachen und nicht Pressekonferenzen halten.
Gott, Adam Gaze erste Pressekonferenz war so grausam. Das ist so painful, was immer noch.
Was so richtig drauf war.
Ja. Ich kann Farben schmecken.
Gut. Also, Dan Campbell, 11 Jahre NFL oder 11 Saisons als Tight End gespielt. Unter verschiedenen Head Coaches, auch zum Beispiel Sean Payton. Zu dem er dann auch irgendwann zurückgefunden hat als Coach, nachdem er erst bei den Dolphins 6 Jahre lang als Coaching-Intern und Titans-Coach war, ist er dann zu seinem alten Kumpel Sean Payton zurückgekommen und hat mit ihm zusammen als Titans-Coach gearbeitet, 5 Jahre lang. Und ich denke, dass er als Assistant-Head-Coach bei den Saints auch gelernt hat, wie man eben eine Organisation führen muss und dass er auf jeden Fall die Head-Coaching-Duties sehr gut drauf hat. Ob er jetzt wahnsinnig viel zur Offense beitragen kann, kann ich schwer einschätzen, nachdem die bei den Saints die Titans ja jetzt nicht das Wichtigste sind in der Offense, würde ich behaupten. Genau, und wen er aber gesigned hat für die Offense, ist Anthony Lynn. Den kennen wir schon von den Chargers, da war er als Head Coach. Der war mal früher Running Back in der NFL, aber hat hauptsächlich Special Teams da gespielt und hat auch mal einen Super Bowl mitgewonnen mit den Broncos. Und bei den Chargers als Head Coach war er so, die hatten auch mal.
Ich glaube, das Jahr vor den Chargers war er bei den Bills, ne? Als sie diese
Offense
hatten mit Tyrod Taylor und Field Run und bla bla.
Und da war er 3 Jahre vorher, war er schon bei den Bills und war aber noch nicht Offensive Coordinator, sondern da war es nämlich noch Greg Roman. Und da hatten die Bills auch 2 Jahre in Folge, als er Assistant da mit war, das beste Run Game in der NFL, also statistisch gesehen.
Und also dann bekommt Jared Goff jetzt jedes Spiel 12 Carries.
Da hat er eben als OC übernommen und hatte dann halt auch trotzdem, weil die Grundlage ja auch schon da war durch Greg Roman, ein gutes Run-Game und auch ein passables Passing-Game mit Tyrod Taylor. Ja. Jetzt nichts Spezielles, aber war gut genug. Und dann ist er eben zu den Chargers gekommen und dort hat er auch eigentlich meistens eine ganz gute Offense gehabt mit Philip Rivers und mit den ganzen Weapons, die sie auch haben. Aber es war jetzt von der Headcoaching-Seite fand ich jetzt das nie berauschend wegen Clock-Management und so. Aber das muss er jetzt auch nicht machen. Er ist ja nur OC. Und deshalb bin ich gespannt. Er ist halt sehr run-based und Play-Action. Und das passt ja eigentlich auch zu Jared Goff, seinem Skillset. Genau. Der Defense-Coordinator, den sie geheiert haben, der war ehemals First-Round-Pick in der NFL und hat 15 Jahre in der NFL gespielt als DB. Richtig krass. Und der war die letzten 5 Jahre Secondary-Coach für die Saints und damit holt er auch einen alten Kumpel von sich aus der Saints-Organisation zu sich. Die DBs bei den Saints sind eigentlich auch ziemlich gut gecoacht, würde ich sagen. Und deshalb ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Es ist noch nicht ganz raus, was er für ein Scheme spielen wird. Da bin ich mal gespannt. Und dann habe ich noch, weil ich das beste Hiring von ihm, Dave Phipp, den kennt der Ale vielleicht, das ist nämlich der Special Teams Coordinator, den er gesigned hat. Der ist schon Dave Phipp, F-I-P-P. Der ist 14 Jahre schon in der NFL und der war die letzten 8 Jahre bei den Eagles als Special Teams Coordinator und hatte sehr oft, oder hat über die ganze Zeit hinweg, hat er die zweitmeisten Kickoff- und Punt-Return-Touchdowns gehabt, also fürs eigene Team, hat wahnsinnig viele Kicks geblockt, für Punts und so weiter, also hat echt gute Stats gemacht mit seinen Special Teams, was auch am Personal lag, aber mit Sicherheit auch am Coaching, und deshalb glaube ich, der könnte die Lions Special Teams auf jeden Fall fixen und da was Geiles draus machen. Vorher war er noch bei den Niners und den Dolphins.
Also, der Fipsi.
Und ich finde, also Dan Campbells Coaching Staff finde ich in der Offense, da bin ich mir nicht ganz sicher. Defense und Special Teams, glaube ich, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ich glaube auch, dass er gut als Manager und quasi Head Coach dann eben sein wird, jetzt wahrscheinlich.
Jo. Also ich finde es echt witzig, weil es klingt einfach jetzt schon nach Run, Run, Run und Defense spielen. Einfach, und genauso auch seine Öffnungspress-Conference. Ein ekliges Team, gegen das man spielen muss, aber na, bleibt, werden wir erst sehen in der Zukunft, wie erfolgreich das auch sein wird.
Ja. Ich habe noch eine Frage.
Frage mich mit der Frage an.
Roman, wie siehst du das als Division-Rival? Findest du, denkst
ja,
du, die werden
sich die Hände
nicht mehr Letzter?
Ich denke, dass es, also wahrscheinlich ist die Offense nicht wahnsinnig, also nicht gut genug, nehme ich mal an, zumindest mit Jared Goff und mit dem, was noch da ist, um wirklich mitzuspielen, auch wenn die Defense einigermaßen okay spielt. Ich habe vor allem aber Angst, gegen die Special Teams zu spielen, tatsächlich, weil die Packers Special Teams sind nicht so gut meistens. Und
aber eure Run-Defense ist wenigstens saugut.
Dass sie da einfach mal reinkassieren. Die Run-Defense ist gut genug, wenn sie nicht auch gleichzeitig noch Pass verteidigen müssen.
Ja, gut, dass du in der NFL immer nur eins machen musst.
Ja, gegen die Lions dann schon.
Ja, stimmt, stimmt. Ja, sehr gut.
Ja. Ich finde es nur einen geilen Fit mit DeAndre Swift.
Ja.
Taugt mir auf alle Fälle.
Wird mega interessant, glaube ich. Und mal schauen, ob er die Saints 2.0 aufbauen kann.
Doubt it.
Einfach weil Sean Payton halt einfach ein grandioser Offense Coordinator ist. Ja. Ist aber wirklich interessant, was er von dem gelernt hat, weil er hat ja auf der Offensive Seite gecoacht. Also wenn er da irgendwas auch nur mitgenommen hat, ist das ein riesiges Plus noch für die Offense. Dann würde ich zum nächsten Head Coach Hiring kommen. Das wären die Jets mit Robert Saleh, 41. Davor 49ers DC, deswegen hat es der Gianni übernommen.
Und Salah, Salah. Yo, also das Einzige, was ich mir so zu Salah aufgeschrieben habe, war Back-to-Back Top 10 Defense. Ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet, dass ich von der letzten Saison nicht so beeindruckt war, weil da hatten sie einfach eine mega krasse D-Line mit Buckner und Bosa, der eine echt krasse Rookie-Season gespielt hat. Armstead hatte über 10 Sacks in der Saison. Und der vierte war immer irgendein Rotational-Typ, der auch echt immer gut war, weil wenn die anderen drei so stark sind, ist das auch schon fast egal. Da war der sehr basic unterwegs, hat immer das Gleiche gespielt, das ihm dann im Super Bowl auch gekostet hat, weil sie halt einfach immer die gleiche Defense spielen. Da war ich so ein bisschen, also mir hätte es ja nicht so begeistert, wenn er letzte Saison Head Coach Job bekommen hätte, weil ich einfach das Gefühl hatte, da war einfach sehr viel die Spieler, die sie halt hatten. Er ist immer super high energy, jeder Spieler hat letztes Jahr sich schon drüber aufgeregt, dass er keinen Job bekommen hat, weil er einfach ein geiler Typ ist, für den jeder gern gespielt hat. Ich glaube, Sherman ist öffentlich raus, dass er einfach Bock drauf hat, für den zu spielen und dass er einfach ein geiler Typ ist. Ja, auch Fred Warner hat irgendwann über den gesagt, dass er auf alle Fälle Headcoach-Job verdient hat.
Ja. Dann kann aber auch dieses gut sein, Jahr, dass es ihm, kann auch gut sein, dass es ihm letztes Jahr zum Verhängnis geworden ist, dass sie so weit gekommen sind, weil der Bass war schon sehr, der Bass war schon sehr stark da, dass er einen Job bekommt oder dass er halt als Headcoach gehandelt wird. Aber viele Teams warten halt ungern bis nach dem Super Bowl, um dann einen Kandidaten zu signen.
Auf alle Fälle. Aber diese Saison hat er dann echt gezeigt, dass er nicht nur von seinen Spielern lebt, sondern er sehr gut adjusten konnte. Diese Saison waren sie wieder Top 10 Defense, hatten aber sehr viele Injuries, haben Buckner verloren und waren trotzdem echt gut, einfach weil sie sehr gut variiert haben und sie sehr gut auf den Gegner eingestellt haben. Deswegen freut es mich für ihn, dass er jetzt einen Headcoaching-Job bekommen hat und glaubt, dass der einfach Spaß macht, einfach dem zuzuschauen. Der wird an der Seitenlinie immer abgehen und das wird sicher immer geil zum Anschauen. Als Steph oder als Offense-Coordinator Mike LeFleur mitgenommen, war davor Passing-Game-Coordinator bei den Niners und Assistant-Offense-Coordinator. Hat nur nicht Plays gecallt, weil das hat Shanahan gemacht, aber hat auf alle Fälle viel von ihm gelernt. Und ist
der Bruder vom
Packers-Headcoach. Kein Stress. Und auch einer der besten Freunde von Salah. Also die verstehen sie ja off the field echt gut. Haben da auf alle Fälle gute Communication und denke, das ist auch immer wichtig, dass man da also als Defense-minded Headcoach einen Typen in der Offense hat, dem man einfach vertraut, dass man sich da nicht so viel Gedanken drüber machen muss, sondern einfach sich ein wenig zurücklegen kann quasi. Vom Scheme her dann natürlich alles gleiche, wie die Niners gespielt haben. Viel Outside-Run, Bootleg, sehr QB-friendly. Macht es dem einfach leicht, wenn man so eine gute Offense spielt. Bin auf alle Fälle gespannt, ob sie Sam Darnold halten oder nicht. Ich glaube, das ist auf alle Fälle ein geiler Fit in der Offense. Endowed würde ich den aber bei den Niners nehmen. ja, wäre auf alle Fälle, würde mich freuen für den, dass er mal was bekommt, das nicht Adam Gase ist. Ja, so wie zu dem. Und in der Defense-Seite haben sie Jeff Ulbrich, wer immer man den ausspricht, gesigned.
Ulbrich, geholt.
Genau, war zuletzt bei den Falcons. Hat dann, nachdem Dan Quinn released wurde, wurde ja Morris, der davor Defense Coordinator war, Head Coach. Und er wurde Interim Defense Coordinator bei den Falcons und hat da die Defenser wegen überholt. Die wurden dann viel more versatile, viel flexibler, am Top Defense gespielt, seit er übernommen hat. Eine Top 5 Defense in vielen Kategorien, seit die dann da das Sagen hatten. Und war davor Linebacker-Coach, eben mit Deion Jones bei den Falcons und war davor bei UCLA auch Linebacker-Coach. Hat da Miles Jack, Eric Kendricks und Anthony Barr gecoacht. Also einen ganz schön guten Track-Record mit Linebackern. Und eben auch davor bei den Falcons, also auch die gleiche Sprache wie Robert Saleh, der ja auch mit Dan Quinn bei den Seahawks war. Also haben vom gleichen Coach quasi gelernt. Finde ich eigentlich auch ganz geil, wenn alle, die da jetzt im Coaching-Staff sind, die gleiche Sprache quasi sprechen. Ich denke, das vernachlässigt man manchmal ein bisschen, wie unterschiedlich Football sein kann, wenn du mit einem anderen Coach redest. Vor allem in der NFL, wo es so viele Kleinigkeiten einfach gibt. Und dass die quasi keine Zeit damit verschwenden müssen, irgendwelche Terminologien und so auszuquatschen oder irgendwelche Adjustments gegen irgendwelche besonderen Formations, die halt einfach automatisch sind. Auf alle Fälle gut für die, dass sie das so gut verstehen. genau. Für mich eins der spannendsten Staffs. Ich glaube, die Jets sind nicht das beste Team, das sind auf alle Fälle die Chargers. Einfach weil dort das Roster nur ein bisschen talentierter ist, meiner Meinung nach. Aber für mich kommen direkt danach die Jets, die mit Saleh einfach einen geilen Typen haben, mit LeFleur einfach einen Typen, der aus einer sehr kreativen Offense einfach kommt und sicher viel gelernt hat. Und einen geilen Linebacker-Coach, der wahrscheinlich auch hoffentlich eine gute Defense spielt. Deswegen für mich eins der Top Coaching-Staffs diese Saison. Also der neuen, natürlich.
Ja. Nice. Alright. Dann würde ich weitergehen zu den Falcons. Und die haben sich Arthur Smith geholt. Das war der Titans Offensive Coordinator letztes Jahr. 38 Jahre alt. Ale, du hast dir mal den genauer angeschaut.
Ja, also allgemein hat er ein paar ehemalige Titans Coordinator und Position Coaches geholt. Was für mich am meisten raus, also was die wichtigsten Signs sind, ist für mich der O-Line-Coach, der kommt aus dem College, der hat die in North Carolina State und in Louisville gecoacht. Der hat es geschafft, die Sack-Anzahl innerhalb eines Jahres jeweils unter die Hälfte zu bringen. Also das ist schon ein krasses, also krass umgekrempelt hat er die O-Line. Und das könnte die Falcons O-Line, die Falcons O-Line auch sehr gut gebrauchen. Und was auch ein guter Sign war in meinen Augen, ist der ehemalige Tight-End-Coach der Philadelphia Eagles, weil die haben auch mit Rookies sehr gut arbeiten können mit den Titans und die haben noch Hayden Hurst und mit dem kann man auch sehr viel arbeiten in der Offense, also so neben den guten Receivern. Was aber ein bisschen fraglich ist in meinen Augen, die haben den DB-Coach von den Tampa Bay Buccaneers geholt, der von 18 bis, also 2018 und 2019 da dort war und die waren da immer Bottom 10 gerankt. Also da ist ein bisschen die Frage, warum sie den geholt haben. Und sie haben den DC der Titans geholt, aus dem Retirement zurückgeholt. Und die waren da relativ stark. Aber es ist ja jetzt die Frage, wie er aus dem Retirement wieder zurückkommt, ob er halt immer noch so fresh ist, sich an die Offenses adaptieren kann. Und ja, also in allem eigentlich ein solider Coaching-Staff, aber ich weiß nicht, ob das für die Division reicht, um da in den Top 2 oder ob sogar die Panthers besser sind als die Falcons nächstes Jahr.
Was denkst du, macht er mit Matt Ryan? Behält er, oder? Oder nicht?
Also ich glaube, muss er, weil der Vertrag von Matt Ryan so schwierig ist. Also die können ihn nicht cutten, weil sie dasselbe gemacht haben wie mit den meisten guten Spielern. Sie haben restructured und die Cap-Hits nach hinten gedrückt. Das heißt, wenn sie ihn jetzt cutten, dann würden sie nur so 2 Millionen freimachen und da behältst du lieber Matt Ryan, der schon Game-Changer sein kann, aber jetzt halt in die Jahre kommt. Und also was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie einen jungen Quarterback holen, der vielleicht ein bisschen roh ist, den unter Matt Ryan hochzüchten und dann, sobald Matt Ryan retired, er dann übernehmen kann. Also ja, das wäre, glaube ich, die beste Option.
Weil die Offense bei den Titans hat ja auch auf jeden Fall das Element, dass der Quarterback mobil ist und ganz viel Bootlegs und solche Sachen auch machen kann. Und Matt Ryan war zwar im College früher mal Option Quarterback, aber
inzwischen immer.
Die Jahre sind vorbei.
Ja. Ich glaube, so Bootlegs und sowas, also er kann nicht selber laufen, aber ich glaube, er ist immer noch gut darin, weil er das unter Shanahan machen musste. Also er das war auch ein großer Punkt, wo sie immer diskutiert haben und Matt Ryan war am Anfang auch gar nicht so zufrieden mit Shanahan, weil ihm das nicht gepasst hat, dass er das so krass verändert hat, aber das hat halt auch einfach saugut funktioniert. Sie sind sogar in den Super Bowl gekommen, deswegen hat er damit bestimmt kein Problem, das nochmal zu versuchen.
Ja. Und ich hätte noch was zum OC, was ja auch eine wichtige Position ist. Aber ich glaube, bei den Falcons wird es keine wichtige sein. Der war davor der Bears Passing Game Coordinator und das war jetzt nicht gerade für seine Güte bekannt. Deswegen wow. denke ich, der ist einfach nur als Unterstützung für Arthur Smith dabei und nicht, weil er so innovativ ein Passing-Game aufgezogen hat in Chicago.
Ja. Aber ich mag das Sein, allgemein mag ich das Signing eigentlich schon gerne, weil ich viel halte von der Titans-Offense, wie sie die letzten 2 Jahre gelaufen ist. Und wie du schon gesagt hast, die O-Line war meistens das größte Problem bei den Falcons. Wenn der das gefixt bekommt, das wäre krass. Die haben ja auch sau viel Ressourcen da reingesteckt, immer First-Rounder. Und die Defense ist, finde ich, das große Problem. Da bleibt aber zu hoffen, dass der Coordinator, den sie geholt haben, der war ja bei den Titans 2 Jahre, glaube ich, hat dann aus gesundheitlichen Gründen letztes Jahr nicht gecoacht, aber die ganzen Jahre davor war er so 7 Jahre oder so Ravens Defense Coordinator und die sind halt einfach mit das Beste, was es gibt an Defense. Und da waren die Defenses auch echt krass unter dem. Also der ist auf jeden Fall ein guter Coach. Und wenn der die hingecoacht bekommt, könnten die Falcons auf jeden Fall nochmal gefährlich werden. Auch wenn es jetzt finanziell und wenn man in die Zukunft schaut, nicht so rosig ausschaut, erstmal. Alright, und dann bleibt uns nur noch ein Kandidat. Den haben wir uns aufgeteilt, weil ihn keiner übernehmen wollte. Das ist das sind die Texans und David Culley. 65 Jahre. Ich fange mal kurz an. Die letzten 2 Jahre Ravens Wide Receiver Coach und Assistant Head Coach und davor über 10 Jahre im Coaching Staff vom Andy Reid. So wie mal kurz dazu, wo er herkommt.
Also, unter Andy, nee, der war doch auch Kansas City Wide Receiver Coach in dem Jahr, wo sie keinen Touchdown über die Wide Receiver gemacht haben. Also.
Ja, also sie haben einen Rekord aufgestellt vor ein paar Jahren, weil es schon echt schwer ist, eine ganze Saison zu spielen, ohne dass auch nur ein Wide Receiver aus deinem Team einen Touchdown macht. Und das haben sie geschafft in dem Jahr. Ich glaube, die letzten 2 Jahre das Wide Receiver Play und das Passing Game von den Ravens spricht jetzt auch nicht unbedingt für sich. Ich finde es ganz schwer, den zu. Ja, es ist sau schwer, den zu beurteilen, weil wir haben eh keine Ahnung, was scheme-mäßig oder sowas. Aber einfach auf dem Papier schaut dieses Signing so grausam scheiße aus.
Also, wenn man den Brett Coleman Podcast ja angehört, der ist ja Texans-Fan. Und der hat zu dem Coaching-Staff eigentlich nur gemeint, naja, es war der Coaching-Staff, dass sie eben nichts vom Office quasi sagen lässt. Und genau, das ist für den. Und der als Typ, der ist halt eben, wie du gesagt hast, irgendwie Mitte 60 oder so, das ist jetzt sein Retirement-Geld.
Ja, genau.
Und auch viele im Coaching-Staff sind schon relativ alt, die halt einfach nur abcashen wollen, bevor sie retiren, so ungefähr.
Freunde Gottes.
So, so hat sich das angefühlt. Der einzige Coach auf dem Coaching-Staff, der so ein bisschen raussticht, ist Pat Hamilton, der ist Quarterbacks-Coach. Keine Ahnung, ob der vielleicht Pep Hamilton, ja.
Ja, genau.
Keine Ahnung, ob der gedacht hat, er kann vielleicht mit Watson arbeiten. Oder es gehofft hat. Der war davor bei Michigan. bei Michigan Offense-Coordinator, Passing-Game-Coordinator, Quarterbacks-Coach und sowas in die Richtung. Und hatte eigentlich eine ganz gute Zukunft so vor sich, dass er schon viel in Gesprächen war für die NFL und so.
Das war genau, den Namen hat man schon öfter gehört, einfach nur so, dass sehr viel im Gespräch war,
Genau, und das war der Einzige, der so ein bisschen überrascht in dem Coaching-Staff, dass der ein Typ ist, der eher nur Zukunft vor sich hatte. Und die Station ist, wo man denkt, das ist jetzt das Sprungbrett in deine rosige Zukunft. So wie
außer
die
er weiß, aussieht. Außer er weiß, dass Kali eh in 2 Jahren weg ist und er dann übernimmt. Und das war seine Intention.
Großer Gamble.
Ja, ist alles schwer. Es, so wie du schon gesagt hast, es stinkt einfach danach, dass die Front Office, wo wir schon mal über die Verschwörungstheorien gesprochen haben, dass die einfach jemanden wollten, der einfach das macht, was sie sagen und jetzt niemanden, der wirklich ein guter Coach ist und der aber selber das Sagen haben will und dann zum Beispiel zum Owner geht und sagt, ich möchte mir von deinem Pfarrer nichts mehr sagen lassen, was ich im Football technisch zu tun habe. So schaut es halt einfach echt krass aus. Und naja, hoffen wir einfach, dass Watson da noch rauskommt, um es mal so zu sagen. Ich hätte dann noch eine Frage an euch. wenn man mal einfach nur nächste Saison sich anschaut, wer denkt ihr ist am erfolgreichsten? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Im ersten
die
Jahr.
Die Eagles.
Sehr gut. Aber ich glaube, also ich würde die Chargers nehmen. Ich glaube, das ist der obvious Pick hier. Wer im ersten Jahr am erfolgreichsten ist, habt ihr da eine andere?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Jets im ersten Jahr am erfolgreichsten sind. Von den ganzen Teams, weil die Chargers auch in einer schwierigen Division sind. Die Raiders werden immer besser. Die Chiefs sind sowieso top of the pops.
Hä, also Division. Super Bowl.
Okay. Und die Broncos sind ja jetzt auch nicht schlecht und gut gecoacht auf jeden Fall. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Jets mit den Patriots die ein bisschen rebuilden, würde ich sagen.
Patriots.
Mit den Patriots. Die rebuilden. Dass sie da eine gute Chance haben und einfach mit dem Talent, was sie haben, wenn sie wirklich all in Darnold gehen und einfach vielleicht ein bisschen runtertraden und einfach noch sich ein paar Picks holen, dann könnte das ein ganz schön krasses Team sein. Einfach vom Talent, vom Team her.
Ich sehe es eher so, wenn sie einen der zwei unzufriedenen Quarterbacks bekommen, dass sie dann schon gut abreißen könnten. Also wenn sie Wilson oder Watson bekommen würden, dann wäre das schon ein krasses Team. Also mit Allen Robinson noch dazu. In der Free Agency.
Ah ja, und sie haben auf jeden Fall als eine der wenigen Teams Cash in der Free Agency, um sich auch noch zu verstärken. Das ist echt crazy. Ja.
Also ich muss sagen, ich finde das Jets-Roster gar nicht so geil, aber ich finde, man könnte schon was draus machen. Aber jetzt so auf dem Papier finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Wenn, dann würde ich eher noch sagen, dass die Falcons im ersten Jahr noch ganz gut sind. Aber die andere Frage, die ich noch stellen wollte, war, was denkt ihr denn, was in 3 oder 5 Jahren das beste Team ist? Ob es dann immer noch die Chargers sind oder ob ihr, wenn ihr euch jetzt die Coaches anschaut, wer denn da das Beste ist? Ich lese nochmal vor, es wären Jaguars, Chargers, Eagles, Lions, Jets, Falcons, Texans. Also für mich ist... Fangen wir an.
Ich nehme die Jacks.
Witzig, das wäre...
Ich glaube, Trevor Lawrence einfach Money wird. Also der war im College schon einfach der Heilsbringer und ich glaube, dass Meyer einfach immer geile Quarterbacks produziert, egal was für ein Skillset sie haben. Und ich glaube, er hat noch nie mit jemandem gearbeitet, der so ein krasses Skillset hat wie er. Und ich finde Urban Meyer als Coach irgendwie geil. Irgendwie macht er immer Spaß anzuschauen. Dann immer irgendwie geile Offenses und geil gecoachte Teams. Ich glaube, in 3 Jahren sind sie die Besten und dann hat er wieder irgendeinen Skandal und in 5 Jahren ist er wieder raus. nicht Spaß. Ich glaube, dass die Jacks mit dem Geld, das sie jetzt haben, mit vielen Picks und mit Lawrence einfach ein geiles Team werden.
Und ich finde, sie haben schon ein paar Spieler in der Defense, auf die du aufbauen kannst, auf jeden Fall. Das fand ich deswegen fand ich es, Receiver sind saugut, finde ich. Running Back haben sie einen, den du jetzt erstmal jahrelang benutzen kannst. O-Line brauchen sie noch, aber also ich bin von Brandon Staley ganz ehrlich so überzeugt, dass ich auf jeden Fall die Chargers an der 1 sehe, obwohl die Division krass ist, aber ich bin einfach echt krass überzeugt von dem. Hab auch einen Freund, der Oscar, der ist damals immer Chargers-Fan gewesen, weil er zu San Diego eine Verbindung hatte und hat es dann gelassen, nachdem die umgezogen sind. Ist, finde ich, auch das gute Recht von jedem Fan, wenn das Team umzieht. Und sucht seitdem immer nach einem Team, ist gefühlt von 5 Teams gleichzeitig immer Fan. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit wieder Buy-in bei den Chargers und dann hast du auch mit Herbert und dem Coach einfach eine sehr, sehr rosige und vor allem lange erfolgreiche Zukunft. Aber die Jacks, ich musste lachen, weil das wäre auch auf jeden Fall meine 2 gewesen. Sieht für mich einfach am besten aus von den restlichen Optionen.
Also mein Pick ist natürlich die Eagles. Ich könnte ja nichts anderes sagen, weil man hat auch in den letzten Jahren gesehen, dass die hatten vielleicht maximal zwei Down-Year und dann waren sie wieder oben mit dabei und man kann hoffen, dass Jalen Hurts die Reinkarnation von Randall Cunningham wird. Und dann sind Back-to-Back Super Bowls auch möglich.
Nee, also aber mitspielen meinst du in eurer Division so 8 und 9?
Ja, so ungefähr. Nee, also ich kann es mir schon vorstellen, wenn man vielleicht ausnahmsweise Picks richtig pickt und nicht immer Bust pickt, dann könnte man in 3 bis 4 Jahren schon wieder Top of the NFC East sein mit Abstand. Und ja, deswegen könnte ich die in 3 bis 5 Jahren schon auf das beste Team sehen.
Also mit Abstand besser wäre dann 9-8.
Ja,
genau. Ja. Das ist übrigens sau verwirrend, falls sich jemand wundert, warum ich 9-8 benutze. Ab nächsten Jahr haben wir ein Spiel mehr und die ganzen Records, es gibt kein 8-8 mehr. Nur ganz kurz am Rand, ich finde das sau verwirrend.
Jeff Fischer würde dann 8-8-1 gehen, oder?
Genau. Ja, Roman, du darfst.
Mein Pick, ich glaube, die Jaguars werden richtig gut. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass in der Division von den Falcons so ein großer Umbruch jetzt ist, dadurch, dass Drew Brees weg ist und dann in 3 Jahren Brady hoffentlich nicht mehr spielt. dass die Falcons sich die Division halt krallen könnten und ich nehme die Jags.
Okay. Sehr schön. Das war's mit der heutigen Folge.
Jetzt ja, haben wir
Heavy.
Wer ist deine Honorable Mention?
Jets.
Die haben G-E-T-S.
Die haben schon ein paar Cornerstones, die wirklich geil sein könnten. Mit Quinn Williams hat ziemlich gute Veranlagungen. Mit Mekhi Becton ist Franchise Left Tackle für die nächsten Jahre.
Und Joe Flacco.
Genauso Max.
Ja. Mims, Crowder. Crowder, bester Receiver der Welt, ja, fragt Max. Ja.
Lassen wir das.
Nein, das werden muss halt ein bisschen mit Sala routen. Und ja. Ich glaube, das einfach ein Team wird, da wo viele Spieler einfach gern hingehen werden und die in Free Agency halt einfach attractive sind.
Ja. Yes. Alright. Das war's mit der heutigen Folge. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche.
Servus.
Tschüssi.
Bye, bye.